So, dann habe ich jetzt hier Rekord gedrückt.
Max.
Oh, mit Wasser.
Wir müssen reden. Ja, wir bauen immer weiter ab. Jetzt sind wir schon bei Wasser. Nicht einmal mehr
deutsches
Limo.
Klares Wasser.
Aber ich muss
mal. Aber ich hab hier noch ein Bier stehen.
So.
Ich habe hier immerhin noch ein Bier stehen, das ich dann trinke, sobald ich so ein MacBook abstellen ohne und dabei sprechen. Zwei Dinge auf einmal, das überfordert mich. Das Bier trinke ich, sobald das Wasser leer ist. Ich muss jetzt erstmal noch einen knappen halben Liter Wasser trinken und dann kann ich das.
Ich habe gestern Abend Bier getrunken.
Ja.
Und zwar war ich auf einer Party.
Was ist da?
Das sind so Leute, kommen zusammen, hören Musik und reden und machen die Musik so laut, dass sie sich gegenseitig anschreien müssen, wenn sie miteinander reden wollen. Es hat so ein Stimmtrainingshintergrund.
Ach so.
Genau, also.
Das ist ein Paarungsritual.
Ja, und.
Die Männchen demonstrieren vor den Weibchen, dass sie die Musik überbrüllen können.
Genau, so eine Party war das. Aber das Interessante war, es war eine Party von Wikimedia Access Now und der Gesellschaft für Informatik. Und sie war anlässlich des ersten Tages, beziehungsweise des nullten Tages des IGF. Die UN hat eine Konferenz, eine jährliche, die nennt sich Internet Governance Forum, wo sie über die wichtigen Themen von Internet Governance spricht. Also das heißt irgendwie, wir haben dieses Internet, wie muss das reguliert werden? Aber das ist eine riesengroße Veranstaltung, wo unglaublich viele wichtige Leute da sind. Also zum Beispiel heute hat Merkel gesprochen.
Okay.
Das sind Staatschefs, Regierungsleute von überall, Policy-Leute aus allen Ländern, Aktivisten, Zivilgesellschaft, Unternehmen, alle treffen sich dort. Das ganze Ansatz nennt sich Multi-Stakeholder. Dieses Jahr, also es normalerweise ist ja sozusagen, der IGF wandert immer, ist mal jedes Jahr woanders, und dieses Jahr ist er in Berlin. Kann nur jedem empfehlen, wenn man in Berlin ist, dort mal hinzugehen. Kostet nichts, gibt geiles Mittagessen umsonst.
Umsonst?
Ja, sehr geil, sehr geil. Der IGF ist im Estrell in Neukölln, das ist direkt
am Ring, ne?
Ja, direkt am Ring. Und vor allem auch direkt neben meinem Büro, was auch sehr praktisch ist. Aber warum war ich da beim IGF? Wir haben nämlich mit dem Otherwise Network, das ich hier schon mal vorgestellt habe, haben wir nämlich einen Salon abgehalten, und zwar im Rahmen des IGF im Estrella Hotel haben wir einen Talk gehalten. Also hat einer von uns, nämlich Christoph Engelmann, hat einen Talk gehalten und hat dann mit Katharine, die du auch kennst, Gwati Chan, zusammen diskutiert. Kann man sich alles auf dem Blog von Otherwise Network anschauen. Aber das war sehr, sehr cool. Und ich bin ziemlich beeindruckt von der Veranstaltung vom IGF. Also wie groß das ist, wie riesig das ist. Die haben ihre eigene Security, aber damit meine ich jetzt nicht einfach irgendeine Security, die sie jetzt beauftragt haben, sondern da sind jetzt tatsächlich aus Genf und aus verschiedenen anderen Standorten, New York und so weiter, sind da halt Leute, die dort halt wirklich in UN-Uniformen rumlaufen,
okay,
mit Waffe und allem und so weiter und so fort. Die Polizei hat da gar nichts zu sagen, das ist jetzt hier UN-Territorium.
Okay.
Das ist mal ein anderer Schnack, so, ne?
Naja, wenn da öfters mal Staatsgäste sind und ähnliche Kaliber, dann hast du wahrscheinlich, dann hast du ja nicht mit Security John von nebenan und sowas.
Nee, kannst du damit nicht antreten. Und du hast halt, musst dich anmelden, es kostet nichts, aber du musst dich anmelden, auch mit deinem Perso und so allem, ne? Gibt's ein Screening schon auch, ne? Wenn du reinkommst, ist halt wie ein Flughafen, da musst du halt irgendwie, musst all dein Gepäck geht natürlich durchröntgt und so weiter und so fort.
Und welche Regulierung von Internet meinen die da?
Alle möglichen. Also es geht, es geht da um alle möglichen Ansätze von Regulierung. Ich glaube, so angefangen hat das natürlich mit solchen Sachen wie, wie organisieren wir ICANN, wie setzen wir das Domain-System auf und solche Sachen, ne? Aber im Endeffekt mittlerweile geht es da natürlich auch ganz, ganz stark um Plattformregulierung. Wie gehen wir mit Algorithmen um, welche Richtung und so weiter und so fort. Hier Tim Berners-Lee hat da jetzt ein Keynote gehalten am Tag 0 auch, wo es eben darum ging, Wo er hier, das ging auch in der New York Times rum, dass er da irgendwie jetzt Contract for the Web und da so nannte er das, wo alle Leute so jetzt plötzlich Selbstverpflichtungen machen sollen. Also es sind halt, also da geht es um alle möglichen, sozusagen alle möglichen Approaches, wie das Web und das Netz irgendwie politisch fassbar ist und wie wir es haben wollen, wie wir es gestalten wollen, welche Ansätze es dafür gibt und so weiter und so fort. Schon ganz spannend.
Okay.
Und krass, ne? Wissen die meisten Leute gar nicht, dass es IGF gibt, glaube ich.
Und du warst da, als Merkel da gesprochen hat?
Ich war heute auch da.
Ja.
Ich habe keine Zeit gehabt, für mir Merkel anzuschauen, weil ich dann zurück ins Büro musste. Ich war tatsächlich nur zum Essen da heute.
Ach so.
Mein Büro ist halt um die Ecke und ich habe jetzt sowieso meine Anmeldung und dann hast du halt so dein Badge und dann kannst du halt da rein und so.
Döner oder IGF.
Genau, und dann kannst du halt, übrigens muss man nicht sich entscheiden, die haben auch Döner da.
Ah, okay.
Ja, ja. Also,
Döner beim IGF.
Döner beim IGF. deswegen war ich dann da.
IGF
und
das war alles? Das habe ich richtig, ne?
IGF, ja.
Internet Governance Forum,
okay. Ja. Und das ist echt krass. Also ich bin echt sehr, sehr begeistert von dem Ding. Also wahrscheinlich
also
ist das...
Also auch inhaltlich oder nur vom Essen?
Ganz ehrlich, inhaltlich glaube ich nicht. Ne? Also das ist, das sind halt so diese Laberrunden,
ja.
Wo du halt dann irgendwelche furchtbar wichtigen Leute auf dem Podium sitzt, die dann halt auch nichts Wirkliches sagen können, weil sie halt so wichtig sind, als dass sie, weil sie irgendwas, wenn sie irgendwas sagen, dann halt sofort irgendwelche Nachrichtenmagazine sich draufschmeißen.
Aha.
Und deswegen ist das halt viel mit so Floskeln und dies und das. Aber ich glaube, was halt das Interessante ist, ist wirklich so, was im Hintergrund abläuft. Das heißt also, wo eine ganze Menge Leute aus unterschiedlichen Bereichen miteinander in Kontakt kommen. Ne? Also sei es irgendwie Zivilgesellschaft, Technologie, Unternehmer und Regierungsleute. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Wichtige an der ganzen Geschichte.
Okay. Ja. Also so Tim Berners-Lee, irgendwas mit, hey, mach doch mal mehr Selbstregulierung. Keine Ahnung, was er jetzt genau gesagt hat, aber klang jetzt so als...
Ja, das ist irgendwie ein ganz komischer Ansatz. Ich glaube da auch nicht so...
Klingt auch ein bisschen...
Tim Berners-Lee hat seit dem Web nichts mehr Interessantes gemacht, habe ich das Gefühl. Ohne Scheiß. Also ich meine, echt, das Web war geil, hat er gut gemacht, ne, aber seitdem... wie letztes Jahr ging er da los und wollte sein eigenes Social Network irgendwie launchen, glaube ich, ne?
Okay.
Das ist ja auch irgendwie, oder ich glaube, so ein Social Network Framework, Open Source, bla bla bla, dies, das irgendwie, das ist, glaube ich, komplett.
Basiert das nicht auf diesem Status.net oder so?
Ich glaube, das kann sein, dass das irgendwie auch darauf basierte, ja. Und
bei Mastodon basiert ja darauf.
Ja, genau, Mastodon basiert ja darauf. Aber das ist jetzt von Tim Berners-Lee, da hat man jetzt nichts mehr von gehört. Und jetzt kommt er halt wieder mit einem neuen Ansatz, der genauso Banane ist. Aber ich meine, wir kennen das noch aus Ende der 90er, kam er dann halt mit, was war das? Semantic Web?
Mhm.
Ja.
Oh Gott, ja, das war. Das hätte ich auch für eine absolute Totgeburt.
Und was war das noch?
Und
XHTML war ja auch noch so eine Sache, ne?
Ah, ja, X hat, ja.
Die er dann durchdrücken wollte. Aber
ja, XHTML war er, glaube ich, nicht alleine. Das war
nee, das war das C3W, W3C. Aber da ist er ja schon relativ,
ja.
Da hat er das auch mit vorangetrieben.
Also XHTML ist ja, halte ich ja prinzipiell gar nicht für so eine dumme Idee oder den Gedanken dahinter. Es hat sich nur, also es, wenn sich XHTML durchgesetzt hätte, wäre es wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, wäre es deutlich leichter, einen Webbrowser zu bauen, aber das stimmt auch nicht, weil drumherum um den Webbrowser so viel ist. Also die Idee war halt, dass man das Computer das leichter parsen können, das ganze Zeug, und was sich als weitgehend überflüssig erwiesen hat, weil du halt auch die 5 Seiten, die sich, also selbst wenn sich alle dran gehalten hätten, hätte sich irgendjemand wichtige, irgendeine Bank hätte sich nicht dran gehalten und dann hätte das Online-Banking nicht mehr funktioniert. Und dafür hätte dann jeder Browser-Hersteller eh die Ausnahme einbauen müssen. Und wenn du eh die Ausnahme drin hast, dann gibt es auch keinen Grund, warum dann die Leute, die diesen Quellcode schreiben, dann jetzt irgendwelche bekloppten Regeln einhalten müssen. Ja, das stimmt schon. Ja, aber ich meine, es ist mit Tim Berners-Lee, ich meine, manchmal reicht es halt auch eine geile Idee im Leben.
Nö, also er wird auch immer in meinem Herzen seine Rolle, seinen Platz haben, ja. Und ich denke mir einfach auch bei vielen alten Männern, die halt auch die durchaus was geleistet haben, ja, die dann halt irgendwie immer wieder zurück ins Rampenlicht wollen, aber dann irgendwie sich immer auf die Fresse legen dabei. warum sie es nicht einfach bei dabei lassen, so, ja, irgendwie, wie heißt das irgendwie, wärst du, hättest du geschwiegen, wärst du ein König geblieben oder sowas?
Ja, das ist, wobei ich finde das ja auch, ich finde das ja auch ganz, irgendwie ganz, ganz eigentlich auf so eine Art ganz beruhigend, dass auch die wirklich, wirklich großen Männer oder die großen Leute unserer Gesellschaft dann doch wieder alle irgendwo Idioten sind. Und, ja.
Auch nur mit Wasser kochen.
Ja, und halt, sei es eine Alice Schwarzer, die vielleicht irgendwann mal für die Frauenbewegung oder für den Feminismus vor 30 Jahren eine Menge gemacht hat, aber für den Feminismus heute halt gar nichts mehr tut und eigentlich nur eine. Oder so aus der Wendezeit hier so die ganzen, die so die Wende mit vorangetrieben haben.
Gauck.
Ja, nee, ich meine, ich, die dann quasi jetzt bei der AfD andocken, mehr oder weniger. Ja. Und sowas, das ist nicht schön, aber irgendwie doch ganz beruhigend, dass man trotzdem was werden kann. auch wenn man sich im Nachhinein als kompletter Vollidiot erweist.
Ja, das ist echt. Ich habe nur mal Schiss, dass ich auch mal irgendwann so ende.
Ja, die Gefahr besteht.
Ja, ja.
Vielleicht bist du schon so geendet, wer weiß es.
Vielleicht bin ich schon so weit. Also zumindest habe ich mich noch nicht aus der Öffentlichkeit her zurückgezogen. Ne? Jedenfalls nicht ganz.
Nee, ja, das ist.
Wir hatten jetzt ja 4 Wochen Pause.
Ja.
By the way. Und ich war in Lissabon deswegen. Deswegen hatten wir Pause, weil ich in Lissabon war.
Genau.
Und ich habe da aber halt hauptsächlich gearbeitet. Das war so eine Art Schreibretreat. Ich glaube, jetzt kann ich es auch so langsam mal erzählen, dass ich ein neues Buch schreibe.
Das böse B-Wort.
Das Buch, ja, genau. Ich schreibe an einem neuen Buch über Plattformen und ja, also ich glaube, so ganz ist es noch nicht angekündigt, aber es sollte es eigentlich demnächst passieren und ja.
Wieso ganz ist es noch nicht angekündigt? War das jetzt nicht die Ankündigung?
Ja, also der Verlag muss es ja ankündigen. Ne?
Ach so,
du hast
einen Verlag auch.
Ja, ich habe einen Verlag, ja, genau.
Ja, so. Bücher schreiben mit Verlagen und so, du bist ja jetzt auch...
Ja, ich bin, das ist jetzt so dieses etablierte Ding.
Ja.
Genau. Ja.
Musst du jetzt nicht auf Twitter anfangen, gegen Greta zu hetzen oder irgendwie sowas? So, ist das jetzt nicht so?
Nee.
In dem Alter bist du jetzt auch langsam?
Ja, genau. Also Dieter Nuhr hat jetzt schon wieder irgendwas. Ich hab's gar nicht mehr mitgekriegt, ich will es auch gar nicht mehr.
Ja.
Dieter Nuhr ist auch so ein Beispiel, ne?
Mhm.
Naja, und... genau. Und deswegen war ich jetzt in Lissabon, also nicht deswegen, also eigentlich, weil meine Freundin ist, hat dann Residency, sie ist Künstlerin und ich habe sie besucht und habe diesen Besuch dafür genutzt, halt selber zu arbeiten. Sie musste ja auch arbeiten, deswegen habe ich dann auch gearbeitet und dann haben wir halt gearbeitet. So.
Wie war es denn so in Lissabon?
Ja, Lissabon ist schön.
Will man da mal wohnen?
Das kann man machen, auf jeden Fall.
Ja.
Es ist halt so, also jetzt zu dieser Zeit ist es so 10 Grad wärmer als hier.
Das ist ja nicht das Schlechteste.
Genau, es regnet viel allerdings.
Ja.
Es ist wirklich sehr nass, aber es ist trotzdem schön. Manchmal hat man auch ein schönes Wetter und dann kann man auch schön rumlaufen und sich Sachen anschauen. Es ist eine wirklich wunderschöne, extrem helle Stadt, also sehr weiß. Also es ist halt so sehr viel weiße Wände, weiße Bordsteine, alles sehr weiß. Also
das ist eigentlich die Stadt mit der Fake Golden Gate Bridge?
Genau, die hat auch eine Golden Gate Bridge und diesen Brasilien-Jesus Statue haben sie auch.
Die haben
steht praktisch direkt nebeneinander. Es ist so ganz witzig. Also man sieht dann halt sozusagen diesen Brasilien-Jesus plus die Golden Gate Bridge so in einem Bild und denkt sich, what? Genau. Wir waren dann auch noch einen kleinen Ausflug machen, also so eine Stunde raus aus Lissabon ist Sintra.
Ja.
Und das ist so eine Art Vorort eigentlich, ne? Aber es ist Wahnsinn, was da alles ist. Da sind halt so Schlösser und Burgen und verwunschene Gärten und also richtig abgefahren und das war auf jeden Fall auch ein geiler Ausflug.
Ist das, wo du in deinen irgendwie auf Instagram Post irgendwie geschrieben hast in deiner Story, dass es so ist nicht gerendert, sondern ist real life? Oder
ja, genau, genau.
Das, wo ich dann tatsächlich, nachdem ich das gelesen habe, ich es nochmal angeguckt und sieht wirklich wie gerendert aus.
Ja. Es war aber auch ein sehr nebliger Tag, das war ganz witzig. Also wir sind da hoch auf diese, also das ist sozusagen auf dem Berg ist da dieses Schloss. Und es war halt super neblig, gerade so auf dem Berg. Ja. Ne? Da hing halt voll die Wolke drin.
Ja, und, das machen sie ja bei.
Und dieses Schloss wirkt halt selber schon so märchenhaft, weil es halt, es ist so ein bisschen, also es ist nicht wirklich, es sieht nicht wirklich aus wie Schloss Neuschwanstein in München, nicht in Bayern. Ja, Bayern. Hm. Aber es ist halt auch so ein Märchenschloss, auch so von so einem durchgeknallten Herrscher, okay. so ein später König von Lissabon, so im späten 19. Jahrhundert, der sich das dahin gebaut hat. Und das ist aber halt nicht weiß, sondern ganz bunt mit so knallem Gelb und knallem Rot und so weiter und so fort, aber völlig abgefahren verwinkelten Terrassen und Gemäuern und so, völlig abgefahrenes Ding. Und das Ganze dann noch schön im Nebel, das war schon ganz, ganz, ganz abgefahrene Erfahrung.
Ja. Gibt's ja in Kalifornien, gibt's das ja auch, da hat ja auch sich jemand so ein Märchenschloss gebaut, Hearst Castle.
Okay.
Weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Waren wir einmal. Das ist auch so ein Multimillionär, der halt furchtbar reich geworden ist, Anfang des letzten Jahrhunderts, hat sich da ein riesengroßes Stück Land gekauft, was damals noch problemlos ging, weil es ihn so schön daran erinnert hat, wie er in seiner Kindheit mit seinem Vater unter der Plane seines Pferdefuhrwerks irgendwie gelegen hat oder sowas. Also er kam aus wirklich erbärmlichen oder ärmlichen Verhältnissen. Und der hat sich dann auch so ein Schloss dahin gebaut und hat das dann ständig umgebaut. Und weil halt L.A. relativ nah dran waren, waren dann auch die ganzen Filmstars. Also Charlie Chaplin war da regelmäßig Gast, Marilyn Monroe und so. Also wirklich so alles, was du damals aus der Zeit so kennst. Die sind da so ständig ein- und ausgegangen auf dessen Partys und so. Und
warum haben wir eigentlich kein Schloss, Max?
Ich habe keine Ahnung. Also ich sag das ja schon seit Ewigkeiten. Die Immobilienzinsen sind günstig, lass uns mal ein Schloss kaufen. Kann ja nicht so schwer sein.
Ja. Im Endeffekt, ne? Müsste man sich nur das entsprechende Geld leihen. Das gibt es ja umsonst gerade. Beziehungsweise man kriegt ja noch Geld, wenn man sich Geld leiht jetzt.
Ach Gott, fang nicht damit an.
Also ich bin bereit für meine Karriere als professioneller Sich-Geldleiher.
Du, andere sind damit US-Präsident geworden, insofern.
Ja, sag mal, ich bin auch eigentlich deswegen hier, weil ich mir von dir jetzt mal erklären wollte, wie das mit diesem Impeachment da läuft, weil ich habe das komplett ausgeblendet.
Das ist komplett ausgeblendet.
Ja, es ist halt wirklich so, ich habe mir gedacht so, oh, das ist eigentlich, würde ich mich das interessieren, aber denke ich mir, nein. Weil erstens, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt so wahnsinnig Neues erfahren werde, außer halt nochmal ein bisschen Detailwissen, wie scheiße Trump ist und wie krass korrupt er ist. Und ich glaube auch nicht, dass dieses Wissen wiederum irgendeinen konkreten Impact haben wird, weil es wird einfach nur schmerzhaft zu sehen, wie die Republikaner angesichts völlig offensichtlicher Korruption einfach sagen, nö, ist uns egal.
Ja, das ist also die Republikaner haben damals aus Watergate und Nixon haben sie gelernt und sie haben gesagt, nie wieder. Und zwar nie wieder darf ein republikanischer Präsident zurücktreten, bloß weil er ein Verbrecher ist. Mhm. Und das ziehen die jetzt gerade voll durch. Und das ist irre, wie gut das funktionieren könnte. Ich habe es überhaupt nicht voll ausgeblendet. Das ist so mein hypergefilterter Twitter-Stream. Das Einzige, was noch bei mir ankommt, oder eine der wenigen Sachen, die noch bei mir ankommt, ist tatsächlich so Leute, die dieses Impeachment-Verfahren beobachten. Mhm. Ich habe ja auch einen Tag, hatte ich so irgendwie YouTube auf und auf dem Fernseher und dann war da so halt live jetzt Impeachment gucken. Dann habe ich so, okay, gucke ich mir jetzt das Impeachment rein. Was ja auch immer noch ganz cool ist, dass das so trotz, also wir wissen jetzt eigentlich schon, dass das Internet gibt, aber dass man das auch hier einfach so gucken kann sozusagen, so ohne Probleme. Und dann habe ich da halt reingeschaltet. Und es war wirklich so, ich habe so reingeschaltet und es war eine fucking Bombshell. Also es war so, ja, quid pro quo, ganz klar. Und es war keine Zusammenfassung, sondern es war gerade live, war das ein Mitarbeiter des Weißen Hauses, der halt erzählt hat, oder dass Holmes hieß der, keine Ahnung, der halt beschrieben hat, wie er das wieso er das Gespräch mithören konnte und wieso er haargenau weiß, dass das Trump am anderen Ende war und sowas. Und es ist, und die Faktenlage könnte kaum deutlicher sein. Also das muss man wirklich sagen. Das ist, ich glaube, 100% aller Zeugen, die ausgesagt haben, haben Trump stark belastet. Sowohl die von den Demokraten gerufenen Zeugen, als auch die von den Republikanern gerufenen Zeugen. Was total krass ist halt, dass hier so die Republikaner am Anfang, also bei dem einen haben sie gehofft, dass er sie quasi entlasten würde und dann, oder dass er Trump entlasten würde. Und haben so, ja, klar, so Herr, also dieser, und zwar dieser EU.
Sonderberg,
oder? Sonderberg, genau, der hat, der Typ halt, der sich, was ja eigentlich auch schon reichen sollte, damit er zurücktreten muss, der halt Trump 1 Million gegeben hat, um an diesen Posten zu kommen.
Ja.
Eigentlich nicht gehen soll, aber
das hätte jedem anderen Präsidenten das Genick gebrochen, aber gut.
Aber das ist jetzt einfach nur die Voraussetzung. Das ist jetzt einfach nur die Voraussetzung, die man braucht, um die Geschichte zu erzählen. Und die, wie die halt so am Anfang da sitzen und halt so, ja, so, sie werden jetzt noch furchtbar angegriffen werden. Es wird noch alles ganz furchtbar sein und seien sie stark, sie werden von bösen Kräften in diesem Land werden sie heute noch denunziert werden und sowas. Und dann 5 Stunden später genau der gleiche Typ fängt an, Sonderberg zu denunzieren, weil er halt nicht das gesagt hat, was er gehofft, was er hätte sagen sollen. Und das ist schon wirklich krass, dass, also es ist so das, die Klarheit des Ganzen, wie klar das ist, wie klar es offensichtlich nur darum ging, dass jetzt auch so diese Ausrede von Trump, naja, klar, ich wollte halt Korruption bekämpfen und wo halt die Zeugen gesagt haben, naja, es ging ihm nicht darum, dass die Ermittlungen tatsächlich eröffnet werden, sondern es geht nur darum, dass die Ermittlungen angekündigt werden. Das war seine Explizit, ob ihr dann ermittelt oder nicht, ist mir wurscht, Hauptsache ihr kündigt diese Ermittlungen an. Also auch da, dass es ganz klar nicht um dass es ihm nicht um Korruption ging und so, dass er einfach. Aber die Republikaner stehen zu ihm und jetzt wird halt, ja, die Anwälte von Soderbergh sind Demokraten. Darum ist er ja nicht mehr glaubwürdig und jeder, der halt irgendwie gegen ihn aussagt, ist plötzlich nicht mehr glaubwürdig und sowieso ein Landesverräter und jeder Verbrecher, der, also halt irgendwie irgendein Militärmitarbeiter, der da irgendwie relativ verdienstvoll ist, worauf ich persönlich jetzt nicht so viel gebe, aber wo bisher die Republikaner eigentlich gerne so getan haben, als ob sie darauf viel geben würden, ist jetzt plötzlich alles hinfällig, weil, ja, der war schon mal in der Ukraine. Und das ist schon.
Aber wie lange geht das noch? Also das hört sich ja schon so an, als ob es jetzt die wichtigsten Zeugen jetzt schon alle vernommen haben und das ist der
das ist noch nicht so ganz, auch, nee, das ist noch nicht so ganz.
Der Fall jetzt auch schon wasserdicht ist, oder?
Also der Fall wäre wasserdicht.
Ja.
Fraglos.
Ja.
Dann
ist doch eigentlich schon gut dann eigentlich, oder?
Was jetzt gerade noch passiert ist, dass Trump hat ja seinen Mitarbeitern verboten auszusagen, was eigentlich auch schon mal reichen sollte, um den Obstruction of Justice Case wasserdicht zu machen. Da jetzt mal hingestellt. Jetzt hat heute ein Gericht entschieden, nee, die müssen aussagen. Das ist, wenn die vom Kongress gerufen werden, dann müssen die aussagen. Das ist da dürfen die sich nicht vordrücken. So, und das ist jetzt, damit würden sich jetzt nochmal potenziell neue Zeugen ergeben, die dann auch aussagen müssen. Also, und wirklich, die können dann einmal die komplette Mannschaft da vorladen. Was jetzt natürlich passieren wird, dass der in Berufung geht, bei dem da die Entscheidung durchgesetzt worden ist. Das heißt, die werden das jetzt noch ein bisschen hinziehen. Und im Augenblick hatten die Demokraten wohl vor, das Ganze jetzt relativ schnell so, it's a wrap. Wir haben alles bekommen, sie haben alles bekommen, was sie bekommen wollten und deutlich mehr, wenn du mich fragst.
Und für die trotzdem nichts nützen.
Die Umfragezahlen sind so, dass eine Mehrheit ein Impeachment von Trump will. Aber es sind halt auch nur die ihn eh nicht wählen würden.
Ja.
Diese Zahlen bewegen sich auch nicht großartig. Und jetzt im Kongress haben sie jetzt für das Impeachment, ich weiß gar nicht, war jetzt die Abstimmung, die Finale schon. Und das wird dann halt, wenn sie es schaffen, ein paar Senatoren, republikanische Senatoren davon zu überzeugen.
Also wir müssen das vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die das nicht wissen, nochmal klar machen. Also der Kongress
ist in demokratischer Hand.
Ist in demokratischer Hand und die haben es halt geschafft, den Impeachment-Verfahren einzuleiten. Mhm. Das Problem ist halt, also sie sind und im Endeffekt ist der Kongress ist jetzt sowas wie die Staatsanwaltschaft in dieser Hinsicht, aber die Richter ist der Senat. Das, der Senat ist sozusagen.
Nee. Also das ist, der Kongress entscheidet auch. Also die, die entscheiden jetzt auch dann, also die werden auch am Ende abstimmen, ob sie ihn impeachen.
Ja, klar, aber ob sie dieses Impeachment-Verfahren jetzt sozusagen in Gang setzen, aber.
Nee, das Impeachment-Verfahren läuft. Das haben sie als erstes in Gang gesetzt.
Klar,
sie werden aber nochmal abstimmen darüber, der Kongress wird darüber abstimmen, ob sie ihn impeachen. Und dann geht das Ganze halt zum Senat.
Achso, und der hat nochmal auch gleiches Stimmrecht, oder?
Und wenn der nicht auch zustimmt, dann hat sich das halt.
Ja, okay. Also das auf jeden Fall die Nadel.
So ist es damals schon bei Clinton gewesen. Genau. Clinton ist impeached worden im Kongress, aber im Senat dann, glaube ich, nicht.
Okay.
Insofern im Senat haben die Republikaner die Mehrheit, aber sie ist halt nicht sonderlich groß. Also sind 120 Senatoren gibt's und ich glaube 62 oder 63 haben die Republikaner im Augenblick. Das heißt, wenn die Demokraten eine halbwegs sichere Balance aufbauen können, was sie ziemlich sicher haben, und es noch schaffen, also wenn sie eine geheime Abstimmung kriegen würden, wäre es wahrscheinlich gegessen. Dann wäre wahrscheinlich Trump weg vom Fenster.
Okay.
Aber die Senatoren haben natürlich Schiss davor, dass sie nach Hause fahren in ihre Rural Areas und dass dann die Leute mit den Fackeln und Forks und so auf sie zukommen, beziehungsweise dass sie auch direkt von Trump angegriffen werden. Das ist ja durchaus auch noch. Das war auch krass zu sehen, so mitzubekommen, dass halt Trump offensichtlich, er hat was Besseres zu tun, als sich das anzugucken. Und dann quasi live die Leute angegriffen hat, während sie gegen ihn ausgesagt haben. Also so, dass es teilweise dann wieder dass dann Adam Schiff, der quasi von den Demokraten das Ganze leitet, dann live die Reaktion von Trump dann sozusagen wieder den Leuten vorlegen konnte und dann quasi seinen nächsten Case dann nochmal weil der relativ unverhohlen gedroht hatte, auch Trump den Leuten. Und es ist eine komplette Farce. Es ist wirklich, es ist absolut offensichtlich. Was ich irre daran finde, ist, ich meine, ich glaube, es ist nicht mal das Schlimmste, was Trump jemals gemacht haben.
Nee.
Hat. Aber es ist das erste Mal, dass er tatsächlich dumm genug was im Geheimen zu tun.
Mhm.
Hätte der sich damals irgendwie hingestellt vor die Weltpresse und gesagt, sobald die Ukraine gegen wie heißt der Biden? Hunter Biden ein Verfahren einleitet, dann kriegt ihr eure Militärhilfe wieder. Ich glaube, dann hätten die Demokraten.
Er hat das ja gemacht, ne? Er hat das sich ja noch im Nachhinein dann vor die Kameras gestellt und dann nochmal, ich glaube, China und die Ukraine und so weiter, irgendwie nochmal aufgefordert, auch vor der Kamera, doch den beiden mal zu untersuchen.
Ja, genau.
Genau.
Trumps
Waffe ist die Transparenz, ne?
Das ist unfassbar, so.
Und kaum, dass er halt mal irgendwas nicht transparent macht, von seiner Korruption,
ist es plötzlich anrüchig und.
Genau, wird er erwischt.
Und besteht wenigstens der Hauch einer Chance, dass es ihm gefährlich werden könnte.
Ja.
Das finde ich krass und irre, das zu sehen, so wie das gerade so abläuft. Aber es ist mit jedem Tag, den das Ganze länger geht, das ganze Spielchen zeigt sich, wie kaputt die amerikanische Demokratie doch eigentlich ist und so. Also dass das so weitergeht und dass das so weiter funktioniert, das ist schon.
Aber ich finde das nochmal, ich finde das so auf so einer Metaebene nochmal interessant, weil ich glaube, was so an Trump klar wird, ist, dass wir unser Verständnis von politischer Öffentlichkeit komplett überarbeiten müssen. Weil die Idee war ja sozusagen, wir haben halt irgendwie einen Politiker, der macht halt Scheiße, wird dabei erwischt, daraufhin, also so, irgendwie Medien decken was auf, machen irgendwie Schlagzeile draus, keine Ahnung was. Und dann regt sich die Öffentlichkeit auf und zwingt diesen Politiker, sich zu entschuldigen, zurückzutreten, was weiß ich so. Das ist so, wie wir uns das vorgestellt haben, so die Mechanismen. Ja? Aber stellt sich, glaube ich, heraus, jetzt mit Trump, dass das nie so gewesen ist, sondern dass der Mechanismus eher der war, ein Politiker macht etwas im Verborgenen, irgendwas Böses, ja, wird dabei erwischt, entschuldigt sich, der Druck, also die Medien berichten, er entschuldigt sich, der Druck auf ihn wächst und er tritt zurück.
Mhm.
Wenn aber der Politiker diesen Schritt nicht macht, also wenn er wird erwischt, ja, aber sagt einfach, ja, scheiß drauf, fickt euch alle, ist mir doch egal, ja, dann passiert auch einfach nichts. Also dann hat zwar die, dann ist das zwar veröffentlicht und die Meinung, die öffentliche Meinung sagt auch, das ist ja ganz schlimm und das sollte vielleicht mal zurücktreten, aber ich, also das ist halt sozusagen der Punkt, der Charme des Erwischtwerdens des Politikers ein Teil des Systems ist, ein notwendiger Teil des Systems. Und wenn dieser Punkt nicht da ist und wenn dieser Charme nicht da ist, wenn diese Schamlosigkeit, dann funktioniert das System nicht mehr.
Na, was ich glaube, es ist nicht das Ganze. Ich glaube, was, also ja, auf der einen Seite hast du recht, aber der Politiker muss sich das erst auch erlauben können, diese Schamlosigkeit. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, wo die Medien haben halt massiv an Macht verloren. Das finde ich ist einem Beispiel hier Devin Nunes, der ist halt auch eine wichtige Person in diesem ganzen Impeachment. Der ist halt der republikanische Typ, der quasi von republikanischer Seite aus das Impeachment-Verfahren leitet, der jetzt, wo es glaubwürdige Hinweise drauf gibt, dass er im November in Prag war, 2016 glaube ich, um sich da mit Leuten zu treffen, um von Ukrainern Dirt über Hunter Biden zu bekommen. Also der ist, es läuft ein Verdacht gegen genau den genau der gleichen Sachen, wie gegen das Impeachment-Verfahren läuft gerade quasi gegen diesen Devin Nunes. Und der hat von CNN eine Frage gestellt bekommen. So irgendwie so äußere dich doch mal dazu. Und der hat halt gesagt, naja, euch beantworte ich in diesem Leben und im nächsten Leben sowieso keine Frage. Und das ist, glaube ich, was der hat halt klar gesagt, mit euch rede ich nicht. Und das ist was ich, glaube ich, Politiker noch nicht beliebig lange erlauben können, mit bestimmten Medien vielleicht nicht zu reden oder sowas, aber sie waren halt auch auf die Medien angewiesen, um ihre Message rüberzubringen und ihre Leute zu erreichen. Und ich glaube, wenn es dir mit den Medien zu sehr verkackt hattest, dann warst du quasi unwählbar. Vielleicht war es auch nie so und die Leute glaubten nur, dass es so sei. Aber jetzt ist es offensichtlich nicht mehr der Fall. Die Leute können, Trump kann sich halt sein, auch wenn ihn kein Fernsehsender mehr übertragen würde,
ja.
Er hat halt seine Öffentlichkeit und er hat halt seine, und das ist, du kannst dir heutzutage dein ganz eigenes Medium aufbauen und er kann sich halt auch drauf verlassen, Trump oder die AfD. Also ich meine, es ist...
Gab es diese Konferenz, diese Pressekonferenz von der AfD, ne? Da stand die Alice Weigel, der Gauland und ich glaube noch irgendjemand standen so zusammen vor der Kamera und das war halt gerade, wo dann irgendwie dieser eine AfD-Abgeordnete zurücktreten musste von irgendeinem Ausschuss oder so.
Der war Ausschussvorsitzender,
so glaube ich, ne, genau. Wegen seiner antisemitischen Äußerung oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Jedenfalls haben die Journalisten haben halt da irgendwas gefragt, dem wir gegen, ne, so irgendwie, ich weiß nicht mehr, irgendwas
ja, ja.
mit und so weiter und so fort. Und dann geht dann wirklich von diesen drei AfD-Leuten da so eine Triade gegen diese Journalisten, was das denn hier für ein Idiotenhaufen sei, dass die einem so eine Frage stellen, was für eine Unverschämtheit und
genau.
solche Sachen, ne? Also wo die halt so richtig abfällig so diese Journalisten da niedermachen, Gebe ich dir recht. Ich glaube, das hätte es vor ein paar Jahren nicht gegeben.
Das hätte es vielleicht gefiltert gegeben. Da wären die härtesten Stücke, also die härtesten Angriffe von den Medien wären rausgeschnitten worden. Du hättest direkt eine Einordnung gekriegt und so. Und heute wird das Ganze halt mit live gestreamt, sodass die es geil finden, dann sowieso, oh, endlich zeigt's mal jemand den. So, und die kriegen ihre Öffentlichkeit darüber. Mhm. Und das trägt dazu bei. Und ich glaube, die Medien explizit zu schwächen bei deinen eigenen Fans, und deinen eigenen Wählern ist ja sogar von Vorteil, weil du trittst ja eigentlich in direkter Konkurrenz zu den Medien.
Ja.
Du hast halt dein eigenes Medium auch.
Ja.
Und das kannst du.
Und die sagen dann, ach geil, ey, dem CNN, gib den mal richtig ordentlich.
Genau.
Die fand ich schon immer scheiße, diese Leute da.
Genau, das ist, und ich meine, das hat ja Trump auch erfolgreich geschafft, dass die, also jedes Medium, was irgendwas Kritisches über ihn sagt, diffamiert er als Enemy of the People und offensichtlich schadet es bei seinen Wählern kein bisschen. Und die können gegen ihn ankämpfen. Klar, das ist jetzt Fox News hat jetzt nochmal ein bisschen eine andere Rolle. Die haben noch ihren Sender und so und die gibt's noch und das ist halt der Sender, der Trump unterstützt. Aber auch da, Fox News war am Anfang gegen Trump und hat den halt bekämpft.
Und das konnte er sich leisten, ne? Das ist
ja und, krass, ja. Und Fox News, im Gegenteil, Fox News wurde gezwungen, auf Trump-Linie einzuschwingen, weil die halt so massiv an Zuschauerzahlen verloren haben, dass sie sich nicht erlauben konnten, Trump länger schlecht zu behandeln. Ja. Und seitdem sind sie halt der Trump-Juhu-Sender. Und das finde ich, also da hat sich ganz klar, dass die Machtverhältnisse haben sich da geändert. Und das, ich glaube, das merkt man dann einfach auch.
Ja,
das stimmt. Und ja, das ist angsteinflößend, so, dass diese Kontrolle einfach nicht mehr existiert. Weil ich meine, bei Trump, wenn der jetzt sagen würde, so, also wenn er sich jetzt, also, inzwischen, das finde ich ja auch das Irre, dass die halt sagen, so, ja, vielleicht war es ja gar nicht Russland, die Wahlen beeinflusst. Vielleicht war es ja, hat ja die Ukraine die Wahlen beeinflusst, was ja mit ziemlicher Sicherheit eine von Russland erzeugte Propaganda. Also das ist ja wirklich, die Republikaner verbreiten ja russische Propaganda weiter, schlicht und ergreifend. Und wissentlich. Also ja. Das ist natürlich.
Das war doch sogar tatsächlich so, dass die Leaks, diese geleakten E-Mails ja über diesen Guzifer Account.
Ja.
Ne? Und der Guzifer-Account hat ja sich tatsächlich immer so als, ich glaube tatsächlich als Ukrainer mal ausgegeben. Ne?
Kann ja sein, weiß ich gar nicht mehr.
Wo,
ja.
Wo jetzt aber relativ sicher ist, dass da halt der KGB, also beziehungsweise der GD, wie heißt der GDA, der
GRU gibt's auf jeden
genau,
Fall.
Genau, der GAU, genau. Genau ja. Den GAU, dass die dahinter stecken.
Ja. Also es ist irre zu sehen, wie da so diese Systeme zerfallen. Und ich bei Trump, also so auch das so wegen Trump, der ist ja nun irgendwie mal am Wochenende relativ spontan ins Krankenhaus gekommen.
Ja?
Ja, ja. Von ein paar Wochen. Und
vielleicht schippt er uns doch einfach weg, das wäre doch mal das Beste.
Und dann haben sie gesagt, ja, der hat seinen jährlichen Check-up.
Mhm.
Wo er den letzten im Februar hatte, jetzt steht jetzt eine harte Wahlsaison bevor, hat er jetzt mal vorverzogen. Also hat er den ersten Teil des jährlichen Checkups hat er jetzt schon machen lassen, der normalerweise so. Wo mir keiner erzählen kann, dass normalerweise zu seinem jährlichen Checkup nicht einfach jemand ins Weiße Haus kommt und ihn halt checkt. Und jetzt hat jemand darauf hingewiesen noch, dass so in den letzten Tagen so immer mehr Storys so kommen, so dass Trump ja jetzt gar nicht mehr so viel im Oval Office sei, sondern aus Sicherheitsgründen nur noch aus seiner eigenen persönlichen Residenz im Weißen Haus. Also er geht nicht mehr ins Oval Office rüber. Wenn man sagt, ein paar Tage nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert ist, um seinen vorgezogenen jährlichen Check-up zu machen, kommen jetzt die Storys, warum es ja total plausibel ist, dass er nicht mehr ins Oval Office geht. Also vielleicht hat er auch tatsächlich langsam echt krasse, also vielleicht Gesundheitsprobleme, die, ich meine, dass er Gesundheitsprobleme hat, ist ja, glaube ich, relativ offensichtlich, aber
Also ich wünsche ihm das sehr, sehr herzlich.
Jemand geschrieben? Ich mag Trump zwar überhaupt nicht, aber ich möchte nicht, dass er mit den Füßen zuerst aus dem Weißen Haus getragen wird, sondern ich möchte, dass er im hohen Alter im Kreise seiner Familie ganz in Ruhe im Gefängnis stirbt.
Eigentlich will man das, ne? Also man will eigentlich nicht, dass er im Amt stirbt. Das ist echt ein bisschen.
Es gibt ja Q.
Ja, ja.
Kannst du dich noch an Q erinnern?
Ja, ja, ja.
Diese Verschwörungstheoretiker. Da sind ja einige mittlerweile der festen Meinung, dass Trump schon seit Ewigkeiten tot wäre und durch einen Dummy ersetzt worden wäre und dass sie alles nur geheim halten, weil ja dann die Leute sofort in der nächste Bürgerkrieg losbrechen würde. Also wenn Trump sterben würde, würden so viele Verschwörungstheorien losgehen und ich wette, ein paar Rednecks würden auch zu ihren Knarren greifen und losziehen.
Hm.
Also das ist... Das kann ich mir vorstellen, dass das von einigen interpretiert würde als das Signal für den Tag X.
Also,
aber vielleicht auch würde auch gar nichts passieren. Vielleicht würde ich sagen, tot. Naja,
aber was hast du das mitgekriegt mit dieser Begnadigung von diesen Kriegsverbrechern?
Ja.
Alter Schwede. Ich habe vor ein paar Monaten habe ich dieses letzte Buch von Klaus Teweleit gelesen, Das Lachen der Täter. Ne? Und da geht es, der analysiert da halt ganz, ganz viele Massenmorde, Genozide und solche Sachen, ja. Ne? Irgendwie Ruanda und diese Killings da in Indonesien in den 90ern. Vor allem halt so ganz viele Augenzeugenberichte darüber, wie das geht. Und eine der wesentlichen Thesen ist halt, dass halt dass die Täter, ne, also die Leute, die halt wirklich morden, halt dabei immer so ein Lachen haben. Und das ist zum Beispiel auch für den Breivik. Breivik wird auch gut einmal durchanalysiert. Breivik hatte ja auch ein irres Lachen, während er dort irgendwie diese Kinder umgebracht hat. Aber eine Sache, die immer wieder kommt in der Analyse, und das fand ich eigentlich sehr, sehr noch viel überzeugender als die ganzen anderen Kram, den er da erzählt, ist halt, dass so richtig das Abschlachten beginnt dann, wenn die Soldaten das Gefühl haben, dass sie von oben eine Deckung dafür haben. Klar. Also und das siehst du immer überall, ne? Also wenn die Soldaten von oben das Gefühl haben, dass von oben, ne, von die sind wirklich, die Hierarchie funktioniert im Krieg, ne? Mhm. Wenn die das Gefühl haben, das ist nicht nur akzeptiert, das ist sogar gebilligt, das ist vielleicht sogar erwünscht, Grausamkeit, Vergewaltigung und so weiter und so fort, dann bricht die Bestie im Menschen los. So richtig, ja. Die Bestie, ne? Und dann gibt es richtig, richtig hässliche Bilder. Und was Trump macht, wenn er halt solche Leute, die ganz offensichtlich so krasse Kriegsverbrecher sind, dass sie von ihren eigenen Truppen angeschwärzt wurden und sabotiert wurden, ne? Also von ihren eigenen Kameraden, weil die solche Monster waren, ja? Wenn Trump die jetzt nicht nur begnadigt, sondern jetzt auch noch als Helden darstellt und jetzt irgendwie als Campaign auf seinen Campaign Trail mit einladen will und als Kriegshelden feiern will, ja, dann ist das genau dieses eine Signal, dass Leute dort in den Armeen entsprechend interpretieren. Und der nächste bewaffnete Konflikt wird sehr hässlich.
Das ist ja sogar so, ich meine, selbst wenn die Vorgesetzten sagen, nee, ihr dürft das nicht, heißt das natürlich trotzdem, naja, aber der da oben, der erlaubt es mir.
Ja, genau. Und Trump ist der Oberbefehlshaber. Er ist der Oberbefehlshaber der Armee. Und jetzt ist ja der eine General von der Navy halt zurückgetreten, genau deswegen, weil er sagt,
Das
trage ich nicht mit. Wir haben,
und ich meine, der wird in seinem Leben einiges an Scheiße mitgetragen.
Der hat einiges an Scheiße mitgetragen, aber der jetzt wirklich sagt, hier haben wir halt völlig unterschiedliche Meinungen zu Moral und Führung.
Ja.
Ja. Und alter Schwede, also ich halte diese Begnadigung von Trump und dieses Umgehen von Trump, halte ich konsequenzmäßig für wahnsinnig viel relevanter und gefährlicher als diese ganze Ukraine-Korruptionsquatsch und
so weiter und so fort. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das ist wirklich ein großer Schritt in Richtung Faschismus. Wahrscheinlich bisher der größte Schritt in Richtung Faschismus.
Ja, naja, ich meine, er hat ja schon hier ICE, also hier Jagd auf illegale Immigranten machen hier und so, denen hat er ja alle schon relativ freie Hand gegeben,
ja, genau,
und wenn die mal zutreten.
Er hat das ja schon öfters mal gemacht,
genau, mit
der Polizei gewählt,
aber noch,
wo er gesagt so, ja, hier so ein bisschen Gewalt ist doch ganz gut irgendwie so, ne, irgendwie, also wo er halt wirklich Polizeigewalt offen verteidigt.
Ich meine, er hat einmal diesen Sheriff hier begnadigt, der quasi KZ-ähnliche Zustände verursacht hat.
Genau, also er hat das schon, also das, was er jetzt mit dem Militär macht, hat er schon auch intern mit den Sicherheitskräften,
Ja, der hat ein Faible für Gewalttäter.
Mhm, ja.
Und für
und das ist das wirklich Gefährliche an
dem, ja.
Weißt du, weil er ist eigentlich ein totaler Trottel und er ist ineffektiv und so weiter und so fort. Aber was er halt macht, ist halt wirklich die widerlichsten Bestien, die es gibt in der jeder Gesellschaft, ja, die entfesselt er. Und das ist, was ich meine. Das ist der Weg zum Faschismus, definitiv.
Na, er kann auch Leute offensichtlich korrumpieren.
Ja.
Er kann, also ich meine, es sind so viele auch, die ich glaube von Lindsey Graham ist dieses Video, gibt es diesen Tweet noch, wo er der regelmäßig mal ausgebuddelt wird. Wenn die Republikaner Trump zu ihrem Kandidaten machen, dann wird die Republikanische Partei daran zugrunde gehen und zwar zu Recht. Mhm. Und Lindsey Graham ist einer der größten Stiefellicker für Trump geworden. Und irgendwie ist er in der Lage, Menschen zu korrumpieren.
Nein, Lindsey Graham und so weiter, das waren alles Opportunisten, so, ne? Irgendwie.
Ich meine nicht, dass er ihn jetzt. Ich glaube.
Der war schon vorher ein korruptes Arschloch.
Der wird schon, ohne Frage. Also ich sag nicht, dass der vorher kein korruptes Arschloch war, aber was ich glaube, ist, dass er, dass Trump dieses, ich glaube, der hat ein gewisses Talent dafür, Leute mit reinzubeziehen und dass sie jetzt Teil des Ganzen sind. Und das ist, glaube ich, auch noch sein, also ja, ist jetzt schwer belegbar, aber so wie die Leute auch, ich meine hier die Sarah Huckabee Sanders, die jetzt sagt, dass sie niemanden kennt, der so viel liest wie Trump. Sie ist frei, sie ist nicht mehr Pressesprecherin, sie muss nicht mehr irgendwie rumlügen, um Trump zu gefallen, aber offensichtlich tut sie es weiterhin und es ist ihr offensichtlich auch egal, ob jeder mitkriegt, dass sie lügt. Und sie hat weiterhin
einfach von ihm gelernt, dass Charme etwas ist, was man einfach nicht hat.
Vielleicht ist das, wie Trump korrumpiert. Kann natürlich sein, dass er das den Leuten zeigt und beibringt. Keine Ahnung. Ich habe ihn vorführt. Also das ist.
Also ich finde mittlerweile diese ganze Trump-Geschichte zu eklig. Wirklich zu eklig. Ich finde sie ist nicht mehr nur einfach nur absurd, nicht mehr nur komisch oder witzig oder durchgeknallt oder irgendwie, es ist wirklich, wirklich ekelhaft. Es ekelt mich mittlerweile an. Und ich sag dir eins, ich bin fast überzeugt, er kriegt eine zweite Amtszeit. Und wenn die zweite Amtszeit kommt, dann ist aber richtig Faschismus los.
Ja, sagen wir mal so, überraschen wird es mich nicht. Ich hoffe, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wirklich, also wenn ihn dieses Impeachment-Verfahren jetzt nicht kippen kann, dann wüsste ich nicht, was ihn noch kippen soll. Weil das zeigt jetzt, wie korrupt das ganze System ist. Und ich meine, da sind ehemalige, da ist hier Bolton, der geht rum, Bolton, der war sein Sicherheitschef, der jetzt geht rum und erzählt, dass Trump Life and Death Situations ausschließlich danach beurteilt, ob er einen persönlichen Vorteil daraus ziehen kann.
Mhm.
Und das wohl oft, öfters mal macht offensichtlich und sowas. Also das ist ganz offensichtlich, dass dieser Mann einfach nur unfassbar korrupt ist und alles nur für seinen persönlichen Vorteil tut. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendjemanden bei den Republikanern gibt, der glaubt, dass er unschuldig sei oder dass er es nicht gemacht hätte oder dass dieses Gespräch oder. Und alle wissen sie, dass es nur noch schlimmer wird, aber sie sind alle mit an Bord. Und das ist, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch eine zweite Amtszeit kriegt, ja. Weil sie auch schaffen dann eben so mit dieser Hunter-Biden-Geschichte und so dann auch wieder genug Zweifel auf der anderen Seite zu säen. Also es ist halt, wir haben halt dieses Institutionensterben, glaube ich. Und das kommt halt solchen Leuten sehr entgegen. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast hier, Adam Neumann?
Ist der nicht so?
Der WeWork-Chef.
Ja, klar. Mhm.
Also WeWork, dieses Unternehmen.
Ach ja, und der irgendwie mit Kushner und was war das?
Genau, der mit Kushner zusammen an Plänen gearbeitet hat, um
den Nahen Osten zu befrieden.
Um den Nahen Osten zu befrieden.
Das sind durchgeknallte Vollidioten, das ist so unglaublich. Ah. Adam Newman, stimmt jetzt. Ich hätte, was stand gerade auf dem Schlauch. Das ist ja auch echt die Spezi ohne Ende. Mann, oh Mann, es gibt so Leute und dass die an solche Positionen kommen, das ist so absurd. Das ist so absurd.
Ja, aber wo ich dann, wenn ich dachte, so mein erster Gedanke war, was für ein Trottel, und mein zweiter Gedanke war, naja, aber die anderen Leute, die bisher behauptet haben, sie könnten den Nahostkonflikt lösen, die halt Diplomaten waren in irgendwelchen Anzügen, haben es ja auch nicht auf die Reihe gekriegt. Also sind die nicht genauso vermessen in ihrer Annahme, dass sie diesen Konflikt lösen können als die. Und damit bin ich natürlich genau in diese, also es ist ja auch nicht ganz unberechtigt. Also diese Frage kann man sich ja durchaus stellen.
Weil letztens, ich habe jetzt gerade heute einen Dialog gesehen auf Twitter, wo jemand meinte, naja, also ich bin immer total genervt davon, wenn ich sehe, dass irgendwelche Homöopathen die Quantentheorie heranziehen, um zu erklären, warum ihre homöopathischen Mittel wirken.
Ja.
Gleichzeitig habe ich aber bei Penrose gelesen, dass, wie er begründet, dass über Quantentheorie, wie versucht, über Quantentheorie das Bewusstsein zu erklären, ne? Und warum ist, und eigentlich ist beides gleich bescheuert.
Ja.
Ja. Aber irgendwie findet er das bei Penrose dann interessant. Und dann meinte aber jemand, der wichtige Unterschied ist, dass Penrose zumindest weiß, was Quantentheorie ist. Und ich glaube, das
ist. Ich weiß nicht, wer Penrose ist, insofern.
Ja, Penrose ist so ein Physiker.
Ja.
Und so ein Bekannter. Aber auf jeden Fall, Roger Penrose. Aber das ist so ein. Das ist, glaube ich, der gleiche Unterschied, so, ja. Also,
ich weiß, also ich halte es für, ich finde es, also auch ein anderes Beispiel, so die Klimaschutzpolitik der deutschen Bundesregierung ist ähnlich katastrophal wie die von Trump.
Mhm.
Aber Trump macht es halt transparenter, um jetzt mal. Wieder. Also der ist halt, der tritt dann halt, also die Bundesregierung würde niemals mit viel Trump auf dem Paris-Abkommen austreten, aber sie hält sich einfach nicht dran.
Genau.
Und,
aber sie sagen, dass sie sich ganz doll bemüht hätten.
Genau, aber geht
ohne sich zu bemühen.
Ja.
Genau, ja.
Und also das ist also ich ziehe Merkel Trump jeden Tag vor, aber ich kann es nicht in allen Bereichen gut
begründen. Ist halt,
aber das Ergebnis ist oft dasselbe.
Ja, es ist oft dasselbe, ja. Das stimmt schon, ja. Und insofern, das ist ja mal dieses Argument, dass Trump dann halt so was Reinigendes hat, weil er halt irgendwie diesen Bullshit der Institution, die er halt einreißt, halt ja auch mit reinreißt dann in gewisser Hinsicht, ne?
Ja, aber das ist halt dieses Institutionssterben, was wir nach wie vor noch erleben, was sicherlich auch noch eine ganze Weile so weitergehen wird. Und vielleicht werden die, also ich bin optimistisch, dass sie eines Tages dagegen sozusagen, dass man wieder hoffentlich auch bessere und stabilere Zeiten haben wird. Aber bis dahin wird es noch ein langer Weg sein. Und das ist halt die.
Ja, aber nochmal zu den Republikanern, weil ich will mal einen ganz gewagten Vergleich machen, und zwar nach Deutschland. Ja, wir haben halt momentan ja diesen Battle in der SPD, die SPD-Führung, und da haben wir auf der einen Seite die Esken und den Mittypen habe ich da vergessen, wie der heißt.
Das habe ich, diesen ganzen Kampf habe ich ähnlich ausgeblendet, wie du diesen ganzen Impeachment ausgeblendet hast. Das ist so, kannst du mir jetzt erstmal ein Update geben, was überhaupt gerade abläuft?
Also
sind noch vier Kandidaten, also zwei
Grüppchen im Rennen. Es gab halt mehrere im Vorfeld, und da gab es sozusagen schon eine Abstimmung, wobei sich dann sozusagen zwei Spitzenkandidaten herausgeschält haben. Sozusagen in den Umfragen weit vorne, also auch bei der ersten Runde weit vorne war halt Olaf Scholz mit dieser Frau, die ich nicht, wo ich kenne beide Teams, kenne ich jeweils eine Person.
Okay.
Ja, und die andere ist mir egal. Also ich kenne halt Olaf Scholz und irgendeine Frau runnt mit ihm, und ich kenne halt Saskia Esken und irgendein Typ runnt mit ihm.
Okay.
Ne, mit ihr, so, ja.
Okay.
Und das ist halt, die anderen beiden, die ich nicht kenne, die finde ich auch irgendwie egal, weil eigentlich ist es für mich ist es irgendwie Olaf Scholz versus Esken.
Okay.
Ja? Und
Hast du nicht irgendwo getwittert, so, ja, jetzt machen sie große Abstimmung, am Ende wird es eh Olaf Scholz?
Ja, irgendwie so, denke ich mal. Also, okay, also momentan ist, glaube ich, auch der Olaf Scholz, es wird immer noch als der Favorit gehandelt. Und Und es gibt halt aber mittlerweile einen extrem krassen Riss in der Partei, also ja. Weil tatsächlich in dieser Frage extrem harte Bandagen angelegt wird. Weil es geht halt auch echt um viel. Olaf Scholz steht für ein Weiter-so, steht für ein Weiter-so der Koalition, steht für ein Weiter-so des Programms, also programmatische Weiter-so der Partei. Und Saskia Esken steht halt für einen linken Neuaufbruch. Ne?
Okay.
Disclaimer, ich kenne Saskia Esken von diversen Veranstaltungen, die wir schon zusammen gemacht haben. Ich fand sie schon immer sympathisch, also auch bevor sie schon dort reingeht. Sie ist Informatikerin und eine der wirklich wenigen Netzpolitikerinnen oder insgesamt Politiker im Bundestag, die wirklich nicht Scheiß erzählen, wenn es um so Digitalisierung geht. Also sie war halt schon immer auch so Netzpolitikerin. Mhm. Und ich habe immer großen Respekt vor ihr gehabt. Deswegen bin ich da halt auch schon auf dieser Ebene biased, aber ich finde auch den Neuanfang, den sie dort.
Aber ist das jetzt eine schlechte Empfehlung zu sagen, so ich habe Respekt vor der, also würde ich da, also ist das nicht, also das ist doch kein Bias.
Nö.
Also ja, Bias wäre es, also, wenn du jetzt, also Disclosure Bias wäre jetzt, die hat mir übrigens Geld gegeben, damit ich sage, dass ich sie toll finde. Also das wäre jetzt ein.
Nee, oder, aber ich meine, dass ich sie kenne, okay. Und dass ich halt schon mit ihr auch sozusagen privat geredet
schon mal mit ihr
habe und mit ihr auf dem
Podium war.
Okay, meinetwegen. Also sowas, ist egal. Aber ich meine, Olaf Scholz, ne, also wie kann man nicht biased sein gegen Olaf Scholz?
ich wollte gerade sagen, glaubst du, dass es irgendjemand gibt? Hey, übrigens Disclaimer, ich habe schon mal mit Olaf Scholz ein Bier getrunken und finde ihn darum gut.
Also
das würde nicht passieren.
Also im Endeffekt, das erste Mal, als ich wirklich so negativ von Olaf Scholz mitgekriegt habe, war unter seiner Oberbürgermeisterschaft in Hamburg, als da die G20-Proteste waren und im Endeffekt unter seiner Führung und unter seiner kompletten Missmanagement sozusagen ganze Stadtteile in Schutt und Asche gelegt worden sind, weil er das halt sozusagen die Gewalt halt eskalieren hat lassen. Also die Polizei hat im Endeffekt die Gewalt heraufbeschworen und eskaliert ganz bewusst und dann sich aus der Schanze rausgezogen, um diese um dann sozusagen die extremsten Elemente dort auch sich austoben zu lassen. Mhm. Also sie haben alles falsch gemacht, was sie überhaupt falsch machen, falls das nicht auch irgendwie so geplant war oder so, keine Ahnung. Also für mich ist schon dort Olaf Scholz jemand gewesen, den ich nicht mal mehr als Putzmann irgendwo einstellen würde. Er ist wirklich inkompetent, yeah. Bis auf die Knochen, der Typ. Und es war ein totales Versagen und aus irgendeinem Grund hat er dieses Ding überlebt, weil die Leute halt alle irgendwie den Protestierenden die Schuld dafür gegeben haben.
Ich kenne so viele Leute, die bei denen ihn das nicht nur, also die, bei denen er dadurch Punkte gewonnen hat.
Ja, ja. Also Also er hat halt irgendwie den Hardliner gegeben, hat damit im Endeffekt Hamburg in Schutt und Asche gelegt wird dafür auch noch gefeiert. Also das ist halt so richtig bürgerliches Fascho-Scheiß. Also könnte ich mich drüber aufregen. Na jedenfalls, Olaf Scholz ist jetzt bekannt als Finanzminister, als der sozusagen Hüter der schwarzen Null, ein großer Fan dieser völlig beknackten Institution, dass sich die Finanzminister seit Wolfgang Schäuble auferlegt haben, bloß keine Schulden zu machen und danach halt den Plan gemacht. Also nicht mehr zu fragen, was brauchen wir, welche Gelder wollen wir investieren, was ist für die Gesellschaft relevant, welche Gelder brauchen wir, um irgendwie Schulen oder Infrastruktur am Laufen zu halten, Breitband aufzubauen, zukunftsfähig zu bleiben, Digitalisierung auszurollen, etc., sondern einfach auszugehen von, wir machen keine Schulden. Und danach den Haushaltsplan zu bestimmen. Also im Endeffekt Austerität, die eben zu dem Zustand führt, in dem Deutschland jetzt ist. Also einfach Infrastruktur, ich würde sagen, zumindest irgendwie zweite Welt, ja, sind wir jetzt. Und uns wirklich von Zukunftschancen systematisch abgeschnitten haben. Digitalisierung im Arsch. Breitband im Arsch, alles im Arsch, Straßen im Arsch, Gebäude im Arsch, Schulen im Arsch, alles im Arsch. Ja, und
ich habe in Kalifornien gelebt, es geht noch schlimmer, aber es ist tatsächlich auf einem guten Weg dahin. Das ist absolut, steht absolut außer Frage. Und wahrscheinlich merkt man auch, wie schlimm es ist erst. Also ich meine, wenn man es merkt, dass es wirklich schon kaputt ist, dann ist es wahrscheinlich auch wirklich schon sehr, sehr kaputt. Also das ist,
ja. Und das letzte Mal, wo er wirklich in Erscheinung trat, war als einer der großen Verflechter des aktuellen Klimapakets, das es nicht nur schafft, ja, völlig wirkungslose Scheiße zu sein, die halt einfach den Titel nicht fähig ist, nicht wert ist, den es hat, sondern auch noch gleichzeitig unsozial zu sein, ja. Also wie man es schaffen kann, nichts fürs Klima zu tun und trotzdem noch von unten nach oben Geld zu scheffeln.
Jemand hat verstanden, was seine Aufgabe ist.
Dieser Typ, der würde sogar in der CDU als unsozial gelten. Der steht auf jeden Fall rechts von Angela Merkel und er ist entweder komplett unfähig oder er hat halt das sozialdemokratische Herz von Trump. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ich halte ihn für von all diesen Vollidioten in der SPD, die die Führung gehabt haben in den letzten Jahren und sie immer weiter ins Nichts gewirtschaftet hat, ich halte ihn wirklich für den Oberspasti von diesen Leuten. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn Olaf Scholz gewinnt, dann ist das der endgültige Sargnagel für die SPD. Dann wird sie bei der nächsten Bundestagswahl um die 5% Hürde fürchten und in vielen Landtagen rausfliegen. Und
bei der Bundestagswahl fliegst du nicht aus Landtagen.
Aber ja, bei den nächsten Landtagen natürlich. Also und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da keine Träne verweinen würde, weil dann hat die SPD wirklich auch den Tod verdient. Dann bin ich froh, dass wir über diesen Dreck nicht mehr reden müssen. Dass wir über dieses Elend nicht mehr reden müssen. Dagegen, letzte Chance, ja, wenn sie es schaffen, Saskia Esken und den anderen, Boyard heißt er, glaube ich, oder so, an die Wahl zu bringen, dann ist noch vieles offen. Ich bin mir nicht sicher, dass Saskia das schaffen würde, das Ding zu retten und umzudrehen. Das will ich nicht behaupten. Ja, ich sage nur, wenn Olaf Scholz, dann ist wirklich endgültig Schicht im Schacht. Das ist wirklich der Sargnagel. Also wenn Olaf Scholz, dann wüsste ich nicht mehr, wer noch kommen sollte, der das Ding noch weiter in den Boden fährt. Und Saskia Esken und ein Neuanfang wird wahrscheinlich schmerzhaft und lange und so weiter und so fort dauern. Und das wird auch nicht irgendwie von heute auf morgen irgendwie dann jetzt irgendwie besser werden, sondern das wird wahrscheinlich auch eine schmerzhafte Transformationsprozess. Aber eventuell gibt es da die Chance, dass die SPD wieder eine sozialdemokratische Partei wird mit einer zukunftsfähigen Vision einer Sozialdemokratie. Gibt es eine kleine Chance? Räume ich dann ein, wenn sie es schafft.
Also ich.
Also und warum Scholz übrigens immer noch, also warum Scholz gute Chancen hat, liegt an den gleichen Gründen, warum die Republikaner Trump schützen. Weil sie an einer Droge hängen, von der sie nicht runterkommen. Und das ist halt Macht. Weil die SPD einen riesengroßen Apparat an Apparatschiks mit sich führt, Leuten, die ihre gesamte persönliche persönliche Karriere und ihre persönlichen Schicksal an die Regierungsbeteiligung der SPD gehangen haben, weil dort Posten dran sind, weil dort
da hängen Arbeitsplätze dran.
Genau, und vor allem ihre eigenen Arbeitsplätze und diese Leute, ist egal, das ist ganz lustig, also selbst Leute, die eigentlich aus der linken Ecke der SPD kommen, die jetzt anfangen, Olaf Scholz mit allem, was sie haben, zu verteidigen, einfach weil sie sich irgendwo in einem Posten eingerichtet haben. Die SPD ist ein riesengroßer Wasserkopf an Apparatschiks, die halt einfach die sozusagen an der Macht wie die an der Nadel hängen.
Das ist ja nicht nur die.
Und die alles dafür tun würden, diese Macht nicht außer Hand zu geben.
Das sind ja nicht nur die direkten Stellen, dass irgendwie so die SPD hat Angestellte oder sowas in ihrem Parteiapparat. Das sind ja auch so die Positionen in irgendwelchen, so was weiß
ich. Friedrich Ebert Stiftung, in den einzelnen Parlamenten, die Mitarbeiter.
Aber auch halt irgendwelche Beamten, die halt
ja genau,
über
Staatsbeamten
über irgendwelchen Proports oder sowas genau. Da oder in irgendwelchen da so reingekommen sind. Das ist ja ein Karrierenapparat.
In den Ministerien, Staatssekretäre, Staatsdiener, Beamte hoch und runter, ja. Total. Und die SPD hat einen riesen Apparat von diesen Leuten. Die haben alle ein Parteibuch und die haben alle Angst um ihre eigene Zukunft. Und deswegen klammern die sich an diese große Koalition. Und wenn es das Ende ihrer Partei ist und wenn es das Ende von Deutschland ist, das ist denen scheißegal. Sie wollen noch die nächste Legislaturperiode daran.
Das finde ich ist so.
Und diese Leute, die müssen weg. Erst wenn diese Leute weg sind, weg vom Fenster, raus, dann hat die SPD überhaupt eine Chance, sich zu erneuern.
Aber ich frage mich, ob es dann überhaupt noch eine SPD gibt. Also das ist, also vielleicht.
Ja, natürlich, die SPD muss sterben, damit die SPD leben kann.
Also das finde ich finde ich ganz spannend. Das gibt's ich sehe das in Unternehmen. Also so, man hat ja immer das Gefühl, dass Unternehmen, vor Jahren hatten wir schon mal die Diskussion darüber, dass ich glaube, dass Unternehmen halt, das sind keine Institutionen, die sozusagen wie eine gemeinsame Macht reagieren. Unternehmen bestehen aus Individuen, Parteien bestehen aus Individuen und die haben ganz eigene Interessen. Und das sind überhaupt nicht die Interessen des Unternehmens im Zweifelsfall. Idealerweise ist das so, dass die halbwegs aligned sind, aber im Zweifelsfall, und darum hast du eben sowas wie, jetzt würde ich mal sagen, im aktuellen Fall, dass halt Automobilunternehmen halt wo man eigentlich sehen kann, naja, es geht in Richtung Elektromobilität und die halt aber am Verbrennungsmotor festhalten, weil halt innerhalb des Unternehmens Leute, deren Karriere auch am Verbrennungsmotor hängt, die halt nicht sagen, okay, dann verlasse ich halt meinen Posten, dann bin ich hier halt unwichtig, ja, dann scheiß drauf, sondern die wüssten halt, okay, wenn ich mich noch 10 Jahre festhalten kann, dann bin ich in der Rente und so lange ziehe ich diesen, und danach ist mir wurscht, was mit diesem Unternehmen passiert. Und ich glaube, das ist auch bei solchen Sachen wie der SPD ist das einfach der Fall oder bei Parteien, ganz klar. Also das ist ja so natürlich auch bei der AfD, dass die halt, da interessiert es offensichtlich auch ihre eigenen Wähler nicht, was das für ein verkrachter Haufen ist und sowas, und was die da für Machtspiele intern haben. Aber ich frage mich, ob es die SPD nicht wirklich einfach hinter sich hat. Also ob das nicht schon...
Mit Olaf Scholz definitiv. Dann
ich weiß nicht, ob unabhängig davon. Also es ist, vielleicht werden sie sich irgendwann mal neu erfinden können, aber...
Sie müssen wirklich sterben. Also dieser Flügel und dieser Proports und dieser Apparatschick-Apparat, der muss sterben. Der muss weg. Der muss einfach weg. Und dann gibt es eine Chance, dass die SPD sich erneuern kann.
Aber meinst du, dass die Parteibasis, dass die SPD...
Die SPD-Basis sieht das so, ja, total. Also, und das ist
die
ja...
Die glauben, dass die weg müssten?
Ja, definitiv. Okay. Also in der Basis hat sich mittlerweile gegen die Parteiführung eine sehr, sehr, sehr starke... endlich auch mal so einen Gegenpol gebildet. Also die kriegen ganz schön Feuer gerade. Auch gegen Olaf Scholz.
Ja.
Und es gab jetzt gerade einen Artikel auf Spiegel Online darüber, dass in der Fraktionssitzung richtig ausgeteilt wurde. Martin Schulz hat
Martin Schulz, diesen Namen nochmal irgendwie sowas wie mit Elan sagen würdest, ja, das hätte ich aber noch gehört.
Die gibt es noch, ja, und der hat zur Ordnung aufgerufen, weil teilweise Leute beschimpft werden, weil sie Olaf Scholz, aus der Basis beschimpft werden, weil sie Olaf Scholz unterstützen und dass das ja nicht ginge und so weiter und so fort, ja, also da wird, also die sind, die mauern sich gerade, die Bundestagsabgeordneten,
Snowflakes.
Die buddeln sich gerade ein gegen die Basis,
ja.
und verbitten sich das, ihre Kritik an Olaf Scholz, ja.
Mhm.
Das ist gerade Bunkermentalität da.
Geil.
Ja.
Jetzt, wo wir es gar nicht gebrauchen könnten. Naja.
Ja. Ja, das wird nichts mehr mit der SPD. Also ich glaube tatsächlich auch, dass Scholz die besseren Karten hat. Also, und dass Scholz es wird.
Mhm.
Aber ganz ehrlich, ich bin dann auch ein bisschen erleuchtet, weil dann können wir das Thema SPD auch einfach mal begnadigen.
Okay, wenn du das dann, ich weiß ja gar nicht, warum ihr Wessis so irgendwie noch so eine Liebe zur SPD immer mit euch rumschleppt, die irgendwie noch so.
Ja, es ist eine sehr schmerzhafte.
Es ist
eine abusive Relationship.
Es gab ja ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, als plötzlich so in unserer Bubble so ein bisschen, also als so ein paar Leute in die SPD eingetreten sind, so sehr demonstrativ und sowas, um das nochmal zu retten und so. Und ich meine, Sascha Lobo war ja auch irgendwann mal
Ich glaube, er war nie in der Partei, aber er hat ja mal irgendwie hat sie beraten und so weiter und so fort. Und da war so ein bisschen
assoziiert. Auch in irgendwelchen, ich weiß nicht, ob er direkt, also.
Nee, er war in so Beratungsgremien, in so ein paar Beratungssachen drin. Ja.
Aber er hat sich schon mit denen so ein bisschen,
Hat sich so ein bisschen mit denen assoziiert.
Aber er war auch nicht der Einzige, da waren auch noch ein paar andere, ich glaube, Ulf Burmeier ist damals auch.
Der ist ja irgendwie vor ein paar Jahren, also als es auch gerade losging mit dem Nagel der Nation, ist er irgendwie eingetreten, aber ist mittlerweile wieder ausgetreten.
Ja, genau. Also ich bilde mir ein, dass es damals so ein paar so Leute gab, die so sagen, so, wir müssen.
Aber das war lange nach Sascha Lobo.
Also. Ja, aber es gab mal so eine Phase, wo so ein bisschen so, wir müssen die SPD retten, das ist so, und die dann aber auch, ja.
Ja. Ja, ja.
Und ich glaube,
der Lauer war ja auch irgendwie in der SPD.
Stimmt, der war mal in der SPD. Ja.
Ja,
ja, man kennt viele, die.
Und dann haben wir unsere alten SPD-Leute wie so Matthias Richel und der Nico Lummer und so, ne? Die alten SPD.
Ja, aber das ist jetzt.
Die alten SPD-Netzler.
Also die sind dann aber auch teilweise, glaube ich, die, bei denen dann auch die Karriere mit so ein bisschen dranhängt. Also die dann halt irgendwie und
ja, die haben ja nie eine richtige Parteikarriere gemacht, aber ja.
Naja, Richel, der hat keine Parteikarriere gemacht, aber der hängt schon. Also
der hängt da schon ein bisschen mit drin.
Der hat mit
Richel Strauß.
Der hat Europawahlkampf gemacht. Also der ist.
Genau, also der hat halt im Endeffekt hat er seine Agentur auch so ein bisschen auf SPD-Wahlkampfagentur getrimmt, ne, mit dem Staus auch. Der hat ja jahrelang Kampagnen gemacht für die SPD. Sein Kollege da.
Also der hätte schon ein Problem, wenn die plötzlich weg, oder vielleicht kein Problem, aber es würde ihm schon ein bisschen wehtun, wenn die plötzlich, also auch finanziell.
Auf jeden Fall, ja.
Ich glaube ihm, also ich unterstelle ihm nicht, dass er das rein opportunistisch macht, also das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen.
Nö, aber ich meine, klar, natürlich hängen da Karrieren dran.
Aber wenn das dann irgendwie aligned ist, ist ja immer ganz praktisch. Also das ist,
ja.
Weißt du, also ich habe wirklich so, also ja, wahrscheinlich könnte man die erste Folge unseres Podcasts reinhören und du würdest wahrscheinlich sagen, dass wenn die SPD jetzt nicht langsam mal am Riemen reißt, dass du es dann aber echt endgültig mit ihr aufgibst. Also
ich glaube, so als wir vor 10 Jahren das erste Mal, das war so 2009, ne? Das war ja im Endeffekt, das war ja auch ein Wahlkampfjahr, ne? 2009 war ja Bundestagswahl. Und das muss irgendwie kurz vorher oder kurz nachher der Bundestagswahl gewesen sein, ehrlich gesagt. Und da war, da ist ja Merkel bestätigt worden, glaube ich, ne, ja, vorher war, die war ja schon 2004.
Ja, weil sie war schon lange dabei.
2004, glaube ich, ist sie
ersten
Mal.
Kann sein, okay, ja.
Bundeskanzlerin geworden. Genau, da wurde Merkel bestätigt und das war ja damals auch gerade diese ganze große Geschichte um die Zensurselei-Debatte, die Netzsperren, das war ja gerade ganz, ganz netzpolitisch, also die netzpolitische Szene war ja ganz, ganz groß involviert damals, in diesen Wahlkampf auch, also weil halt eben diese die Netzsperren-Debatte da war. Und da waren wir alle ganz enttäuscht, dass die SPD, die glaube ich damals, nee, das war damals schon die Große Koalition, genau. 2004 bis 2009 war, glaube ich, Große Koalition. Und nach 2009 war dann tatsächlich Schwarz-Gelb.
Ach so, dann hat es dafür gereicht?
Genau, das war dann nämlich diese eine Legislaturperiode Schwarz-Gelb. Und danach ist wieder Große Koalition eingekehrt.
Stimmt, die Große Koalition hat die Netzsperren durchgeäumelt.
Genau, und da waren wir auch alle sauer auf die SPD. deswegen auch, weil genau. Die uns auch beschissen hatte, weil
wann waren wir nicht sauer auf die SPD?
Ja, genau.
Das ist ich verstehe nicht, das ist
die
aber
SPD
auch, das
hat uns
sorry,
systematisch Michi, bei jeder einzelnen Sache immer wieder neu
verraten. Du bist in einer abusive relationship. Du musst da mal raus.
Wir sind alle in einer abusive relationship.
Nee, ich nicht. Ich habe sie schon
doch,
lange, ich habe sie schon lange
die
auf.
Politik ist davon bist du ja auch betroffen.
Ja, aber ich weiß,
aber du wolltest schon immer Schluss machen, meinst du?
Ich habe schon lange mit ihr Schluss gemacht. Das ist halt bloß einfach, dass die. Ich meine, das ist so, wie man. Aber so wie du. Bei dir hat man das Gefühl, als hättest du die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Was ich
ja, ist es immer noch. Das Schlimme ist es immer noch so.
Auf die alten Zeiten.
Ich glaube ja immer noch, dass es irgendwie was.
Und war es jemals anders mit der SPD? Oder war das immer nur das?
Sagen wir mal so. Ich glaube ja immer noch, dass es eine sozialdemokratische Partei mal bräuchte. Aber, ja.
Aber war die SPD jemals eine?
Da kann man sich drüber streiten. Manche sagen unter Willy Brandt, ganz kurz.
Also unter Helmut Schmidt definitiv nicht. Nee. Vielleicht unter Brandt mal für 3 Minuten.
Ja, das war dann so, das sind die 3 Minuten, von der unsere Idee von der SPD herrührt und wo wir alle wieder hinstreben wollen.
Ja, und ich also ich glaube, dass es, also was ich ja an diesem amerikanischen System, so sehr ich das Ergebnis Trump auch verabscheue, es gibt wenigstens hin und wieder mal, also es gibt wenigstens mal hin und wieder was Überraschendes. Und ich glaube, dass halt dieser, die gerade auch die deutschen Parteienlandschaft, die ist halt sehr stark, also die Parteien haben halt eine große Macht und damit, um da überhaupt irgendwo mal am oberen Ende rausgespuckt zu werden aus diesem ganzen Apparat, musst du halt vorher schon einen entsprechenden, bist du schon 3-mal durchverdaut worden. Und ich glaube, wenn du da oben ankommst, dann bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach schon mal jemand, der halt.
Schon Apparatschik.
Dann bist du schon Apparatschik. Ich glaube, und das hat seine Vorteile. Also ich meine, du hältst dir damit die komplett Irren ein bisschen raus und so und die ganz, ganz, ganz schlimmen Populisten und sowas. Aber auf der anderen Seite ist es halt, solange dieser Apparat wird dafür sorgen, dass er immer, das wird eine selbsterhaltende Maschine sein. Also insofern hast du absolut recht, dieser Apparat muss gehen, bevor sich da jemals was ändern kann. Weil die werden dafür sorgen, dass immer wieder das rauskommt, was ihnen in den Kram passt und was möglichst wenig Veränderung ist und möglichst wenig aufrütteln. Und das sehe ich, also bei der CDU sehe ich das ja, also bei denen, wenn Merkel da jetzt mal weg ist, dann sehe ich ja da auch ganz trübes Wasser. Also das wird auch.
Das ist echt krass, ne? Sie hat jetzt echt gedacht, dass sie jetzt mit der Kramp-Karrenbauer, die jetzt irgendwie so ihre Nachfolgerin gefunden hat, hat dann irgendwie auch knapp geschafft, irgendwie sie durchzusetzen als, und dann ist das so eine Nulpe, ja. Die wirklich nichts auf die Reihe kriegt, also die so unfähig ist für Kommunikation. Also es ist so, alter Schwede, wie inkompetent ist diese Frau.
Tja.
Unglaublich.
Das ist halt wie mit Steve Jobs, bloß weil du selber gut regieren kannst, heißt das nicht automatisch, dass du auch deine Nachfolge gut regeln kannst.
Ja.
Ich meine, stell dir vor, da kommt dann wirklich nochmal jemand sowas wie Friedrich Merz aus dem Loch rausgekrochen oder irgendwie sowas. Das wird, also klar, da hat man wenigstens wieder ein klares Feindbild. Aber ich glaube, das wird auch bei denen nochmal richtig.
Ja, die stehen auch ohne Nachwuchs da. Das ist echt abgefahren, ne? Also warum haben diese beiden Volksparteien es nicht geschafft, eine zweite Reihe aufzubauen? Von irgendwie Leuten, die auch nur annähernd das Format haben, irgendwie Parteiführung, Bundeskanzleramt, sowas irgendwie, dass man es überhaupt nur vorstellen kann.
Weil es Teil des Systems, Angela Merkel ist der Ginkgo-Baum, der alles um sich herum abtötet. Der Ginkgo-Baum ist ja bekannt dafür, dass um den Ginkgo-Baum herum nichts wachsen kann. Und macht er halt, basiert halt darauf, dass du alles, was dir gefährlich werden kannst, rechtzeitig absägst. Ja. Und daran war Merkel sehr, sehr gut. Und dementsprechend haben sie jetzt niemanden mehr.
Ja. Und bei der SPD hat man halt einfach so lange alle verheizt, bis irgendwie nichts mehr da war.
Ja. Ich meine,
aber,
wie viele Leute Also ich kennst sag mal so, du, die sagen würden, ich will die Welt verbessern, ich gehe zur SPD? Also ich meine, das ist doch...
Ich sag mal so, der Kühnert, ne? Also das war ja so eine Sache, also dass der Kühnert dann im Vorfeld schon gesagt hat, so er macht's nicht und sich da rauszieht und so, ne? Das wäre halt echt die Hoffnung gewesen, so, ne? Ich kann das auch nur total nachvollziehen, dass er da keinen Bock drauf hatte, aber ganz ehrlich, wenn die SPD jetzt in den Arsch geht, dann muss sich Kühnert auch fragen, wie viel Schuld er da mitträgt. Weil
er hätte eh keine Chance gehabt.
Das weiß ich nicht.
Da bin ich mir ziemlich
sicher. Er mit Esken zusammen? Doch. Also ich kann mir schon vorstellen, also dieser Boyard, das ist so ein völlig langweiliger
Typ. Ja, aber darum geht's ja doch mit dem ins Rennen. Damit sie auch für die, weil es gibt
aber, halt. Aber sie und Kühnert, das wäre halt echt ein Team gewesen, wo man sagen würde, wow, da ist irgendwie Zunder drin. Ich mag die Esken, ne? Aber sie ist jetzt nicht so die mega Charismatikerin. So,
aber das ist
und das
sehr viele SPD-Mitglieder, die wollen ja niemanden, wo Feuer drin ist. Das ist, ich meine, wir haben doch gerade davon geredet, dass es.
Ja, aber, ja, also schon. Also ich glaube, an der Basis schon.
Ja, doch das andere Feuer. Willis Feuer, aber doch nicht so ein Feuer.
Doch, ich glaube schon. Also ich glaube, dass man die Basis schon. Was ich mir immer zurückdenke, ist halt tatsächlich dieser Schulz-Wahlkampf, ne? Denk zurück an den Schulz-Wahlkampf. Plötzlich kommt dieser Schulz aus Europa. Die meisten Leute kennen den nicht, ja. Die wissen nicht, wer das ist, die wissen nicht so, wie der steht und so weiter, aber der kommt irgendwie von außen. Das ist nicht so einer, von denen sie immer schon in der Tagesschau gesehen haben und der schon immer irgendwie im Parteiapparat war. Und deswegen hat sich dort so eine extreme Hoffnung auf den projiziert.
Ja, der ist aber auch von Medien ein bisschen hochgeschrieben worden.
Nee, ich glaube schon, dass er halt wirklich als so ein Außenseiter-Typ irgendwie, der in die SPD kam, auf den, der hat einfach ganz, ganz viel, der war die Projektionsfläche für ganz viele Hoffnungen, dass jetzt die alte SPD sich erneuert und so weiter und so fort. Das konnte Schulz alles nicht halten. Wir haben ja immer schon gesagt, dass es eine Pfeife ist und so. Aber wenn man sich so ein bisschen Europapolitik beschäftigt hat, dann wusste man, dass das eine Pfeife ist. Aber
ich finde, er war auch ganz gut im Memengeschäft dabei. Ganz okay.
Ist egal. Auf jeden Fall, hat er das nicht delivered, ja?
Ja.
Und dann ist das alles zusammengebrochen. Aber was ich daraus gelernt habe, ist, dass halt zumindest diese Hoffnung tief in den Leuten immer noch steckt. Und ich glaube, dass halt, wenn jemand käme, diese Hoffnung wieder zu instrumentalisieren und zu schöpfen und nicht leicht so wieder zu enttäuschen wie Schulz-Pfeife, dann könnte da ein Aufbruch sein. Dann könnte da ein Aufbruch sein. Aber
ich sag dir, du bist in einer abusive relationship.
Ja.
Michi, sieh's ein. Ja. Sieh's ein. Ja. Es wird nichts mehr.
Ja.
Gib sie auf. Das ist, ich weiß, da war mal was und, aber das ist,
ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich hast du recht. Aber ja. Wir werden es ja sehen. Ich glaube, irgendwie in ein, zwei Wochen oder so ist ja die Abstimmung. Und dann können wir die Spaten ausholen. Das ich Thema endlich mal beerdigen.
Machen wir es dann? Machen wir es dann?
Ja. Ja, ja, ja.
Oh Mann, das ist ich weiß nicht. Also es ist, ich habe in meinem Leben, habe ich die SPD irgendwie zweimal gewählt, so zu irgendwelchen Wahlen. Mehr.
Dann hast du sie häufiger gewählt als ich, ehrlich gesagt.
Das war aber auch nur ihre Direktkandidaten, wo ich halt wusste, dass so irgendwie.
Okay, stimmt. Direktkandidaten habe ich auch
das mal gewählt. Wobei, nee, ich glaube, ich habe tatsächlich mal, ich war jung und brauchte und war naiv, ich glaube, ich habe tatsächlich mal für Schröder gestimmt. 98 nicht.
Ich glaube, da habe ich auch für Schröder gestimmt, ja.
Und
ich glaube, es war meine erste Bundestagswahl, um ehrlich zu sein.
Also 98 könnte bei mir auch hinkommen. Da war ich, also das dürfte auch bei mir die erste gewesen sein, wenn dann, also da müsste ich 20 geworden sein. Also hätte ich gut wählen dürfen. Weiß ich nicht mehr genau, was ich da gemacht habe. Aber irgendwie so mit der Diana wollte mal in die SPD eintreten.
Ui.
Also, und die wollte für die Wahlkampf machen sogar. Und hat den dann irgendwie, kannte da irgendjemand bei der SPD und hat den irgendwie eine Mail geschrieben oder ich weiß nicht, irgendwie mit denen Kontakt aufgenommen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir melden uns. Und dann ist er in der Zwischenzeit bei den Grünen gelandet. Und dann irgendwie ein Dreivierteljahr später kann er so von der SPD, ja, sag mal, wann kannst du? Nee, sorry. Also, es war schon damals, war schon abzusehen. 20 Jahren war es eigentlich schon vorbei.
Ja.
Wahrscheinlich
ja,
vor mehr als 20 Jahren.
Mit Schröder fing es ja eigentlich an. Ja, kann man so sagen.
Ach ja.
Wollen wir noch kurz über so Hongkong und so reden?
Über Hongkong. Ja, können wir. Du kannst zwar wahrscheinlich mehr sagen als ich. Ich weiß, dass es jetzt gerade Wahlen gab und dass die.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das schon ausgezählt ist.
Das ist ausgezählt ist es. Haben sehr, sehr deutlich die demokratischen Kandidaten gewonnen.
Genau, ja. Das sind ja alles so Regionalgeschichten gewesen, Regionalwahlen, also so Stadtteilwahlen im Endeffekt. Ja. Ne?
Und die haben ja auch nur einen sehr begrenzten Einfluss.
Genau.
Die dürfen ja nur irgendwie einen Bruchteil der tatsächlich zur Verfügung stehenden.
Genau, aber es hat halt auf jeden Fall gereicht. Also das Instrument wurde halt genutzt als ein, sag ich mal, als ein Wasserstandsanzeiger der politischen Befindlichkeiten. Mhm. Und um ein Signal zu senden. Und das Signal war schon sehr stark. Also es wurden echt viele China-treue Leute dort rausgewählt. Und eine extrem hohe Wahlbeteiligung und so. Das war schon irgendwie.
Und es war wohl auch so, dass was ich so hier ein bisschen gelesen habe, dass die China-Treuen ernsthaft davon ausgegangen sind, dass es für sie ein Landslide-Sieg wird. Also die Artikel waren wohl schon vorbereitet, indem sie von China Daily hier, was so einer China-treuen Zeitung in Hongkong ist und sowas, die haben wohl schon die Artikel vorbereitet gehabt, wo sie dann sozusagen erzählen, wie toll es jetzt gerade abgeht und weiß der Teufel was. Und das hat wohl für einiges auch so quasi bei der chinesischen Regierung und so für einiges an Entsetzen ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber an Überraschung gesorgt. Also die schienen wohl ernsthaft der Überzeugung zu sein, dass sie. Vielleicht ist das, wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich bildet man sich einfach irgendwann mal ein, wenn man lang genug keine Wahlen hat, dass schon alle der gleichen Meinung sein werden wie man selber. Vielleicht haben sie ihre eigene Propaganda geglaubt. Ich habe keine, also macht mir ein bisschen
Angst. Ich glaube, das ist schon auch ein Erfolgsrezept. Du musst deine eigene Propaganda glauben, wenn du erfolgreich sein willst.
Wahrscheinlich glaubst du sie nach einer Weile auch einfach.
Ja.
Tja. Und ich finde so mit China, dass so dieses, wie das ja in bürgerkriegsähnliche Zustände wirklich zuverlässig reinmanövriert ist. Also das
ist krass, ne, mit der Universität oder diesen Universität, mehrere Universitäten, die sie da besetzt hatten,
ja,
und dann gehalten haben mit den Fließband produzierten Molotow-Cocktails und alter Schwede, diese Bilder waren echt wie aus dem Krieg, ne? Das war echt krass.
Ja, aber auch eben die Polizei, die routiniert inzwischen mit wenn sie irgendwas nervt, die Leute, die zu viele, also wenn Leute irgendwie fragen, hey, kann ich da hinten durch mal eben mit Tränengas mit Schreckgas die Leute anspritzt und sozusagen wie so eine komplette Verrohung einfach stattgefunden hat innerhalb kürzester Zeit. Und dass eben diese Warnschilder, was weiß ich was, die Hongkonger Polizei hat immer so Warnschilder aufgehängt. So übrigens, ihr macht jetzt gerade was Illegales, löst euch auf als Gruppe oder wir übrigens geht weg, ansonsten werdet ihr von Tränengas getroffen und sowas gibt's halt so, oder wir schießen jetzt bald. Und dass die diese Warnschilder einfach quasi wirklich, nicht quasi, sondern wirklich einfach vor den Polizeistationen in den Boden gerammt hatte. Es war kein Polizist mehr weit und breit zu sehen und es war halt einfach so, wenn du daran vorbeigehst, läufst du halt Gefahr von Tränengas getroffen zu werden, weil die hin und wieder halt einfach mal Tränengas in die Menschenmenge rausschießen, wenn ihnen gerade danach ist. Und das finde ich schon, also so wie so, ja, die menschliche Dynamik, so dieser Herdentrieb, so dieses Zusammenhalten, das finde ich schon. Ich meine, die einzelnen Polizisten, die haben ja auch mal andere Sachen gemacht. Die sind ja auch mit anderen Zielen vielleicht mal in diese Polizei reingegangen und nicht mit dem Ziel, oh ja, ich wird hier bürgerkriegsähnlicher Zustand. Das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit wollte. Also
klar, aber da hast du natürlich auch so einen Chorgeist, ne, genau. Der dann halt, dann wird dann halt so tribalistische Reflexe dann die gegen uns und jetzt müssen wir zusammenhalten und jetzt ist irgendwie, jetzt sind das die Bösen und wir sind die Guten und dann wird dann halt entsprechend verroht sich das Ganze und eskaliert dann auch mal weiter.
Ja, ich finde das ja auch so irre, so dass so diese, wir haben ja immer so diese Idee davon, von einem guten Menschen, der ein Interesse daran hat, die Wahrheit zu finden, sozusagen. Aber ich glaube, die meisten Leute, für die allermeisten Leute, und das ist auch, macht auch total Sinn, ist es halt aus sozialer Perspektive, du probierst halt einfach deine Meinung abzugleichen mit deiner Peer Group, weil das ist halt im Zweifelsfall wesentlich wichtiger als Recht zu haben, ja. Also als die Wahrheit zu kennen. Ja, ja. Und solange du einfach nur das sagst, was alle sagen, ist, kannst dir eigentlich wurscht sein, ob du die Wahrheit sagst oder nicht.
Ja. Gibt es tatsächlich interessante Experimente, ne? Wo sie dann so Leute in so einen Raum tun, ne? Und die anderen Leute in diesem Raum sind aber halt sozusagen Teil des Experiments. Ne?
Ach so, ja, das, ich glaube.
Und dann wird dann so einen nach dem anderen so eine Frage gestellt, irgendwie. Keine Ahnung, welcher Balken ist höher oder sowas, irgendwie so eine ganz einfache Frage, die eigentlich offensichtlich ist, ja, so. Und alle beantworten die falsch. Mhm. Ja, und dann kommt dann halt derjenige dran, der dann sozusagen die eigentlich Testperson ist und dann sagt er auch die falsche Antwort.
Ich denke, wir sind wahrscheinlich, oder zumindest super zögerlich oder
so. Genau, oder ist super zögerlich und ist sich nicht ganz sicher, aber würde vielleicht doch irgendwie, und es ist halt so krass, also wie halt so soziale Dynamik, also wie Wahrheit einfach etwas Soziales ist, ja?
Ja, total.
Ja, ist echt abgefahren.
Und ich meine, ich kenne das ja dann auch, ich habe ja dann auch in einigen Firmen in meinem Leben gearbeitet und so wie das dann halt, wie das ja auch Teil des Eingewöhnungsprozesses ist, dass wie werden die Dinge denn hier gemacht und dass ja. Es halt oftmals auch wichtiger ist in Firmen, das Richtige zu sagen, als die Wahrheit zu sagen. Ja. Und
das ist halt dann auch das dieses Groupthink-Ding.
Ja, ne? Ja,
also total. Wenn plötzlich sozusagen die Gruppe anfängt, gemeinsam doof zu werden.
Oder doof zu sein, schon die ganze Zeit doof gewesen zu sein.
Ja, ja. No.
Ja, ich habe da neulich drüber nachgedacht, so Kolja ist ja so ein totaler Titanic-Fan und so und steht ja und.
Hat er den Film geguckt?
Nee, der hat Angst. Der hat Angst, wenn Pity Platsch irgendwie eins auf die Nase kriegt. Also es ist,
okay. Das dauert noch besser.
Das ist total abstrakt. Also er weiß, wie viele Leute da gestorben sind und wie viele an Bord waren und sowas.
Das weiß ich nicht zum Beispiel.
Ja, ja. Du, ich weiß mehr über die Titanic als wusstest du, dass bei der Titanic, die hatte zwar 4 Schornsteine, aber einer davon war fake.
Das wusste ich mal, ja.
Der war gar nicht wirklich angeschlossen, sondern er war einfach nur aus Schönheitsgründen und solche Sachen. Und das ist halt irgendwie geht es dann halt immer wieder auf die Titanic zurück und neulich waren wir auf einer Geburtstagsparty von Freunden und dann hat er mit Andy, den kennst du ja auch, zusammen hat er ein Bild gemalt und von einem Kreuzfahrtschiff und dann hat er mir das gezeigt, das Bild von dem Kreuzfahrtschiff und so und wie das ist ganz stolz und hier und das sind, und was ist das? Das sind die Bullaugen, was ist das? Das sind die Kammern. Welche Kammern? Ah, warte, hier sind die Kammern voll Wasser gelaufen. Die Titanic hatte Kammern, die voll Wasser gelaufen sind. Dann beim Und hier ist der Eisberg. Und dann weißt du, ach, jetzt geht's. Auch bei ihm geht das schon los, dass sein kleines Affenhirn sich sozusagen immer auf den gleichen Bahnen im Kreis dreht und sowas und immer die gleichen Geschichten erzählt. Und was man ja auch durchaus bei sich selber erlebt, dass man immer, egal wie lange man über irgendein Thema nachdenkt, man immer beim selben Punkt ankommt, von dem man eigentlich weiß, dass er wahrscheinlich nicht stimmt oder nicht so der Richtige ist. Und ja, wir sind tribalistische Affen, die mehr aus Versehen vom Baum runtergekommen sind und mehr wollten wir eigentlich gar nicht. Und dass wir jetzt plötzlich die Welt verstehen, das ist
manche sagen,
brutale Selbstüberschätzung.
Manche sagen schon, der Baum sei ein Holzweg gewesen.
Douglas Adams, ne?
Ja, genau.
Den müssen wir mal wieder lesen. Ja, es ist ja so unfassbar. Ich meine, es ist ja keine neue Erkenntnis, was ich ja alles gerade sage, aber es ist so. So diese ich weiß nicht, ob das ist das gerade, weil wir älter werden und wir halt diesen ganzen Optimismus, den wir irgendwann mal hatten, dass der einfach weg ist, oder sind die Zeiten gerade auch einfach so, dass der Optimismus weg ist?
Ich glaube, es ist schon auch allgemein so, dass ich sag mal so, es ist natürlich immer, zu jeder Zeit gab es immer irgendwie krasse Dinge, die passiert sind. Aber es geht ja nicht einfach nur um Ereignisse, sondern Ereignisse machen ja nur Sinn, wenn sie in ein Narrativ eingebettet sind.
Ja.
Und dieses Narrativ war halt ganz lange, ja, es passieren schlimme Dinge auf der Welt, aber es geht voran.
Mhm.
Und eine der wesentlichen und die wesentlichen Treiber, die dafür sorgen, dass es vorangeht, das ist die Aufklärung, das ist Demokratie, das ist individuelle Freiheit, das ist auch in gewisser Hinsicht Kapitalismus, ja, das ist halt sozusagen diese ganzen westlichen Kram. So, ja. Und egal was passierte, man konnte immer sehen, am Ende setzt sich die Freiheit durch, am Ende setzt sich die Demokratie durch, am Ende setzt sich die Vernunft durch, ja. Und das war so ein bisschen dieses, das war sowas, was Martin Luther King nannte, irgendwie
The Arc of History.
The Arc of History bends towards justice oder
ja,
so.
Ja.
Ne? Also das heißt, irgendwie so, es ist nicht alles gut und es wird wahrscheinlich auch nie alles gut werden, aber es wird tendenziell immer besser. Weil sich eben die rationalen Kräfte, die aufklärerischen Kräfte, die freiheitlichen Kräfte und so weiter durchsetzen. Und ganz ehrlich, dieses Narrativ ist das erste Mal wirklich nachhaltig das Genick gebrochen. Also im Endeffekt, du hattest ja sozusagen den Zusammenbruch, der absolute Triumph dieses Narrativs war ja tatsächlich sozusagen der Fall der Mauer und der Fall des Eisernen Vorhangs, wo dann halt der Fukuyama halt das End of History ausgegeben hat und so. Jetzt ist die endgültige Endsieg der Aufklärung und des Westens und des Kapitalismus und der Freiheit und des Liberalismus und so weiter und so fort, ne? Und und dann kam halt der 11. September und das hat das Ding nicht komplett zerstört, das war so eine Delle, ja, das war so, okay, History ist doch noch nicht so vorbei, es gibt neue Feinde, der Rationalismus muss sich jetzt gegen den Fundamentalismus durchsetzen, nochmal neu, irgendwie kommt der wieder und aber wahrscheinlich nur noch ein letztes Aufbeben, keine Ahnung was, ja. Aber was es so richtig in Arsch gemacht hat, war, glaube ich, der Aufstieg Chinas. Weil der Aufstieg Chinas vor allem gezeigt hat, dass dieses Narrativ ein kontingentes ist, insofern, dass wir bisher immer gedacht haben, dass wirtschaftlicher Aufstieg und gesellschaftliche Freiheit zusammengehören. Und sie sind bis dahin auch immer sozusagen zusammen aufgetreten.
Obwohl wir eigentlich auch immer genug Gegenbeispiele hatten. Also ich meine, es gibt halt ja doch durchaus einige Systeme, die nicht sonderlich frei sind, aber trotzdem Wirtschaft, also gerade im asiatischen Raum gibt es doch einige Länder, so ich weiß
ja. Ja, jein. Also ich meine, klar, du hattest halt so irgendwie schon Singapur, du hattest schon Taiwan war ja auch zunächst erstmal eine Militärdiktatur. Du hattest verschiedene von diesen Tigerstaaten waren halt tatsächlich nicht demokratisch, ne? Und hatten trotzdem halt einen wirtschaftlichen Aufstieg. Japan war aber schon zum Beispiel demokratisch und so. Und im Endeffekt ist in diesen zum Beispiel in Taiwan und in Korea und so weiter, ist denn ja auch demokratische Reformen dann passiert und solche Sachen, ne? Also es ist dann ja schon auch dann umgekippt dann irgendwann. Das heißt also, der wirtschaftliche Aufstieg hat dann auch dazu geführt, dass halt tatsächlich sich eine Demokratisierung eingeführt hat. Und das war mal so dieses Narrativ, wenn die Leute erstmal so ein bisschen ihre materiellen Bedürfnisse abgedeckt haben.
Dann wollen sie frei sein.
Dann wollen sie halt, dann ist das nächste Stufe ist halt Freiheit. Mhm. Ne? Und dann, wenn es eine Mittelschicht gibt, die sagt dann halt der Regierung, hallo, wir wollen so nicht weiter, wir wollen jetzt hier auch Redefreiheit, wir wollen Demokratie, wir wollen Mitbestimmung, wir wollen gehört werden und.
Missstände anzeigen können.
Genau. Und irgendwie ist das in China nicht passiert. Und im Gegenteil, sondern die Gesellschaft ist tendenziell eigentlich repressiver geworden. Zumindest jetzt durch Xi Jinping.
Und zumindest das, was man von den Leuten, ich kenne jetzt tatsächlich niemanden oder ich habe mich nie mit jemandem darüber unterhalten, so über dieses ganze Ding, aber was man so ein bisschen mitkriegt, so wie auch Chinesen im Ausland sind und so, ist ja nicht so, dass die plötzlich sagen, oh Gott sei Dank bin ich da weg, sondern das ist ja schon. Nee,
die sind nur im Urlaub, die schauen sich das an.
Genau.
Die wollen hier nicht her.
Ja, und die finden das auch und die haben auch an diesem Mangel an Demokratie überhaupt nichts auszusetzen.
Nee.
Und das stimmt. Ich finde es auch.
Also das ist, glaube ich, so ein Bummer gewesen, ne?
Ja.
Und ich glaube, das hat auf jeden Fall auch eine Menge. Russland war auch ein Bummer, ne? Irgendwie, wo du halt sozusagen, du hattest diese Reformen, du hattest ja Russland schon auf dem Weg dahin, ne? Demokratie, dies, das. Mit Jelzin und so. Und dann kommt halt der Putin am Anfang, übrigens genauso wie Erdogan, ja, am Anfang auch noch ein Reformer, auch noch ein Demokrat, auch noch irgendwie jemand, der mehr Westanbindung will, der halt auch dieses Narrativ gefressen hat. Ja,
ja, also ja.
Putin und Erdogan hatten beide dieses Narrativ des Sieges des Westens total gefressen und wollten beide Russland versus, die Türkei näher an den Westen anbinden.
Na, Putin war schon, glaube ich, von Anfang an, also Jelzin ist der halt damit so richtig böse auf die Fresse geflogen ist. Also ich meine, der hat ja auch echte Probleme. Also der hat
ja aber nee, auch Putin am Anfang.
Und Putin war schon, glaube ich, schon immer auch gewählt worden als das Gegenmodell zu Jelzin. Und das war auch, glaube ich, schon von Anfang an so ein bisschen der nicht die westliche Schwäche hat.
Ja, aber ich sag mal,
also, so, aber es war vielleicht.
Es wurde es, also auch Putin war am Anfang sehr bemüht, als Partner aufzutreten zum Westen. Ne? Das kann man schon sagen, glaube ich.
Das also kann
nicht,
ja vielleicht.
Zumindest nicht als Adversary, sondern als Partner. Und das ist tatsächlich irgendwann in den Obama-Jahren erst auch aufgebrochen. Ich glaube tatsächlich unter Bush war das noch relativ, waren die Beziehungen noch relativ in Ordnung. Und dann unter Obama ist das halt.
Na, ob das vielleicht auch daran lag, dass die USA das quasi also das ist ja, mit Trump hat das ja nicht angefangen, dieser Abstieg der USA, die auch als Beacon of Freedom oder wie auch immer, in der Welt, sondern dem ja auch viele Konservative und so jetzt noch sehr nachheulen, sondern dass ich meine, diese Wahlen in den USA, als Bush Junior Präsident geworden ist, obwohl er weniger Stimmen hatte und so,
das war ja schon auf jeden Fall ganz schön eklig, ja.
Also dass offensichtlich wurde, dass Macht wichtiger ist als sich an die Regeln halten.
Also das ist ja eigentlich schon seit Clinton, ne? Das war ja im Endeffekt. Du hattest
das war
mit dem Impeachment-Verfahren, ich glaube, so, zumindest nach dem Impeachment-Verfahren, also mit dem, ich glaube, das Impeachment-Verfahren war tatsächlich so ein Katalysator-Moment bei der Republikanischen Partei. Da hattest du ja auch schon so die Figuren, die dann wichtig wurden. Wer war da alles schon dabei?
Lindsey Graham auf jeden Fall.
Lindsey Graham, ja, genau. aber auch schon, also schon so Leute, die halt dann halt so eine Totalverweigerungshaltung gemacht haben und gesagt haben, dem Clinton, dem lassen wir jetzt einfach grundsätzlich, verhandeln wir gar nicht mehr mit dem, sondern da wird jetzt alles blockiert, was der überhaupt versucht. Und da ging das halt eigentlich los mit dieser Blockadehaltung, aus der dann halt mehr oder weniger dann sozusagen auch diese ganze Tea Party-Bewegung rauskam, ne? Also ich glaube, so mit den Neokonservativen waren die dann erstmal wieder ein bisschen eingefangen. Und mit Obama ist es dann halt, ist es dann eskaliert.
Na, ich glaube, was so ein bisschen auch, ich glaube, bei vielen so, die Trump toll finden, die finden ja auch zumindest im Nachhinein George W. Bush eine totale Niete. Und diese komplett bizarre Reaktion auf dieses 9-11, das hat, oder im Nachhinein offensichtlich falsche Reaktion darauf, ich meine, diesen Irakkrieg da nochmal anzufangen und sowas, das und wahrscheinlich ist auch nicht verborgen geblieben, dass er auch eine Menge persönlicher Bereicherung drin steckte, halt nicht so offensiv wie bei Trump. Vielleicht.
Zumindest bei Cheney, ne?
Ja, naja, ich meine, ja, Bush war vielleicht zu doof dafür.
Ich sag mal so, also das Narrativ, das ich jetzt moment, also hast du The Vice gesehen oder so?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Ja.
Wollte ich mir mal angucken.
Sehr gut, also musst du dir anschauen.
Ja.
Ich weiß, man kann natürlich diesem Narrativ hier, muss man jetzt auch nicht unbedingt hundertprozentig so folgen, ist ja auch nur eine Reinszenierung. Aber das ist, glaube ich, schon ziemlich nah an der Realität dran. Also, und das zeigt eigentlich den Bush als völlige Randfigur dieser Regierung. Nee. Das war wirklich Cheney und Rumsfeld, die das Ding geschmissen haben.
Ja, also dass ein Vizepräsident so dominant war.
Ja.
Also das ist,
und der war überall. Und der Cheney, der ist halt, das wird dann halt in diesem Film gezeigt, wie er seine Strukturen im Endeffekt so eine ganze Parallelstruktur aufbaut.
Yeah.
Und im Endeffekt so eine Art Schattenregierung da hat. Ja. Während Bush Junior halt irgendwie ja nichts mehr zu sagen hat eigentlich, ja. Und also vor allem er und Rumsfeld, die waren halt so eng, ne? Und die beiden haben die haben halt echt da ihren Kram gemacht. So.
Ja. Also
Also wirklich ein Kriegsverbrecher auch, ne? Und übrigens der war auch schon so paranoid, dass er auch ganz gut in so eine Trump-Regierung gepasst hätte. Der war auch so ein Verschwörungstheoretiker, so ein bisschen.
Ja.
Und so, ja.
Ich finde das ja ganz spannend. Ich folge ja so ein paar noch Republikanern auch auf Twitter, die halt mit so Never-Trumper, was auch lustig ist, wie also das finde ich ist aber schon irre zu sehen, dass Trump offensichtlich Panik hat. Also so wie er reagiert. Also so dieses, wie er eben zum Beispiel, wo ich gerade den Begriff Never-Trumper sage, das war ja früher, war das ja undenkbar, dass irgendwie das, also da war Never-Trumper, das war so eine Splittergruppe, und plötzlich ernennt Trump selber jeden, der irgendwas gegen ihn sagt, zum Never-Trumper, und damit gibt er ihn, also dadurch, dass er diesen Namen und diesen Begriff ja auch verwendet, macht er sie ja auch erst zu irgendwas sozusagen. Mhm. Also das finde ich ist schon auch ganz spannend, ich sage nicht, dass er deswegen untergehen wird, aber Panik scheint er schon zu haben. Das ist, ich glaube, es ist auch nicht das erste Mal, dass er Panik hat. Ich glaube, Müller hatte auch Panik gehabt und so.
Auf jeden Fall.
Der ist im Wesentlichen den größten Teil seiner Präsidentschaft. Das ist ja, was ich bei Trump sowieso denke, der macht für mich den Eindruck einer zutiefst unglücklichen Person. Also so dieses, das kam jetzt auch in diesem Hearing.
Ja, noch schöner, wenn er das genießen würde.
Ja, aber das ist so, dass irgendjemand hat das halt in dem Hearing war das, dass sie halt mit Trump telefoniert haben. Die waren halt in der Ukraine und haben darum morgens mit ihm telefoniert und so. Ja, und er hatte morgens immer schlechte Laune. Er hatte natürlich schlechte Laune. Und wo dann Trump in irgendeinem Interview gesagt hat, ich hab immer super Laune. So, okay, der Typ hat offensichtlich morgens immer sehr schlechte Laune und so. Das ist einfach in dessen Kopf möchte man auch nicht drinne stecken. Es ist kein schönes Dasein, was der da hat. Dieses Gefängnis, das er sich da gebaut hat. Und ja. Naja. Vielleicht schaffen wir ja mal wieder was Positives rauszudrehen.
Ja. Ja. Wenn ihr einen positiven Podcast hören wollt, dann hört euch. Jetzt plug ich es nochmal.
Ah, plugst du deinen Podcast, sehr gut.
Ja. Und dann hört Planet B, weil ich da nicht über die Gegenwart rante, wie jetzt in diesem Podcast sehr, sehr stark,
yeah,
sondern über die Zukunft spekuliere. Wir haben jetzt mittlerweile 8 Folgen draußen.
Ja.
Also schon ganz schön viel. Und echt richtig gutes Zeug, finde ich. Also ich finde, das Ding läuft richtig gut.
Willst du noch mal was sagen, was man so als Einstieg hören sollte?
So. Ja, also ich finde tatsächlich die zweite Folge mit Eva von Redeker so die ideale Einstiegsfolge, auch wenn sie ziemlich schwierig ist. Ich bin so ein Freund von schwierigen Gesprächen. Ich finde das immer gut, und auch wenn Leute sich dann manchmal überfordert fühlen, aber so, es gibt genug.
Nur wenn man überfordert ist, kann man wachsen.
Es gibt genug seichte Podcasts, wie zum Beispiel Wir müssen reden.
Ach komm! voll Tiefgang hier. Manchmal wissen sogar noch die Programmisten, von denen wir reden. Ja.
Aber richtig, richtig gut war jetzt zum Beispiel auch die Folge mit Kybra Gümüşey, die kennt man vielleicht so ein bisschen aus dieser ganzen Debatte um Kopftuch und Islam in Deutschland und so.
Warum geht's da?
Geht aber eben nicht darum, sondern es geht tatsächlich darum, wie eine inklusive, gerechte Gesellschaft gestaltet werden kann. Und sie hat sich da echt ziemlich gute, interessante Gedanken gemacht, darum, wie ganz stark auch Sprache dabei eine Rolle spielt und wie Sprache sozusagen Inklusion und Exklusion schafft. Und sie hat da ein wundervolles Bild für geprägt. Das fand ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr inspirierend. Genau, ich habe mit Stefan Heidenreich, fand ich auch ein tolles Gespräch, da haben wir über Geld gesprochen und dass Geld im Endeffekt ein Medium ist, das gar nicht mehr zeitgemäß ist. Also im Endeffekt hat Geld ein Problem gelöst, das wir nicht mehr haben. Geld hat das Problem gelöst, dass wir sozusagen datensparsam einen Austausch haben wollten, weil Datenspeichern halt schwierig ist und anstrengend und aufwendig. Und das heißt, also haben wir ein System gefunden, wie wir miteinander Geschäfte machen können, ohne dass wir irgendwas aufschreiben müssen. Also wenn ich dir irgendwie, wenn du mir irgendwas gibst, ich gebe dir irgendwie einen Geldschein dafür, dann brauchst du nichts von mir, ich brauche nichts mehr für dir, wir können auseinandergehen und uns nie wieder miteinander sozusagen so. Früher war das halt nicht so, sondern wenn jemand irgendwie ein Geschäft gemacht hat, dann wurde das eben aufgeschrieben. Ne? Also so schuldet mir so und so und so viel. Ne? Und Stefan Heidenreich sagt jetzt irgendwie, dass diese mediale Eigenschaft des Geldes eigentlich obsolet geworden ist, seitdem wir unendliche Speicherkapazitäten haben. Und
ich glaube, er hat gerade Bitcoin erfunden.
Ja, genau. Es geht das in diese Richtung, aber er sagt halt auch Bitcoin ist halt auch, es geht aber noch weiter. Also, weil er sagt halt auch, Bitcoin ist ja eigentlich im Endeffekt ja, erfindet nur das Geld neu. Ne?
Ja.
Und das ist auch egal. Also das ist sozusagen vielleicht auch seiner Meinung nach sozusagen der Denkfehler bei Bitcoin, ist halt zu sagen, wir haben hier eine neue Technologie, eine neue Speichertechnologie, mit der können wir jetzt ein neues Geld machen, also das alte Geld mit dem neuen Geld austauschen. Aber was wäre denn einfach, wenn wir geldlosen Austausch hinkriegen, wenn wir Dinge nicht mehr anhand von Geld und Wertäquivalenz Messungen, die immer irgendwie inadäquat waren, organisieren, sondern zum Beispiel anhand von anderen Kriterien und komplexe Matching-Algorithmen bauen, wo wir mit Güter und so Sachen miteinander tauschen. Das ist so seine Vision. Und das ist ziemlich far out und so, aber wir diskutieren da sehr detailliert
drüber. Sollte ich mir vielleicht einfach einen Podcast anhören, bevor ich jetzt irgendwas zu sage.
Genau. Hör dir das an. Ich habe auch die kritischen Fragen alle gestellt, die dir jetzt wahrscheinlich alle einfallen.
Ja. Okay.
Ich hoffe, ich habe sie alle gestellt.
Okay.
War eine spannende Diskussion.
Das glaube ich. Okay, ja.
Im letzten Podcast habe ich mit Michael Bohmeier geredet. Der hat mein Grundeinkommen gegründet.
Okay.
Und natürlich mussten wir Grundeinkommen auch mit abdecken. Das war auch spannend. Was hatten wir noch? Ja, reicht ja erstmal irgendwie. Die anderen Folgen sind auch natürlich alle total super.
Zu Bitcoin kann ich ja nochmal ein kleines Update geben.
Ja. Oh, es gibt ein Bitcoin-Update.
Ich hab so einen. Das ist eigentlich ganz spannend. Also es war eine kleine Artikelserie, die ich dazu gelesen habe. War auch eine Menge, also war Educated Guess. Zum Thema Bitcoin gibt es, die Idee ist ja immer, dass man Dollar nimmt oder dass man Währung X nimmt, Euro zum Beispiel, und dafür dann Bitcoin kauft und umgekehrt dann halt Bitcoin wieder in Währung X umwandelt. Und so, das wird ja auch der Eindruck, den man immer hat, dass man sozusagen, man gibt so und kriegt so und so viele Dollar oder gibt so und so viele Dollar hin und dafür kriegt man Bitcoin und umgekehrt, wenn ich dann Bitcoin habe, dann kriege ich so und so viele Dollar zurück. Und es gibt auch Bitcoin-Börsen, bei denen das tatsächlich so ist. wo man direkt handeln kann. Das Problem ist aber, also das geht in erster Linie um den amerikanischen Markt, weil der ist halt super, super wichtig. Ohne den amerikanischen Markt kannst du halt gar nichts erreichen. Dass du, wenn du anfängst, sowas zu machen, so Geld einzunehmen und dann giltst du als Bank sehr, sehr schnell. Und wenn du als Bank giltst, dann
brauchst du eine Lizenz, oder?
Dann gelten super harte Auflagen.
Mhm.
Unter anderem, also so Dinge, die halt Bitcoin-Banken nicht machen wollen. Know your customer, also du musst halt wissen, du musst halt wissen, wer deine Kunden sind, du musst die namentlich kennen, du musst halt harte Auflagen einhalten und Geldwäsche unterbinden und weiß der Teufel was alles. Dinge, mit denen solche Bitcoin-Banken nichts zu tun haben wollen. Und dieses Problem hat dann gelöst für sie Tether. Tether ist ein sogenannter Stablecoin. Also ist quasi eine von diesen vielen, vielen Währungen.
Ich kenne die, ja. Die
und sind, bei ja. Tether hat halt gesagt, so, wir nehmen deinen Dollar und wir behalten den. Das heißt, für jeden Tether, der existiert, existiert irgendwo ein Dollar auf unseren Konten. Das heißt, wenn du zu uns kommst, dann kannst du für Bitcoin Tether kaufen und wenn du dann mit Tether kommst, dann kriegst du mit Dollar kannst du Tether kaufen. Wenn dann wieder, dann haben wir den Dollar.
Und festen Umrechnungskurs? Oder?
Und darum haben die immer ein 1:1. Ein Tether ist ein Dollar. Okay. So, weil wir haben ja für jeden Tether einen Dollar rumliegen. Und eigentlich gehst du bei den meisten dieser Bitcoin-Börsen, kaufst du eigentlich gar keine Bitcoins mit Dollar, sondern du kaufst Tether mit Dollar und kaufst dir dafür Bitcoin. Und irgendwann ist theoretisch mal halt, gehst du dann wieder hin und sagst, okay,
sozusagen so eine Zwischenwährung im Endeffekt. Also.
Genau, du hast so eine Zwischenwährung dazwischen. Und.
Aber eigentlich ja nur ein Alias für einen Dollar, ne?
Also. Eigentlich nur ein Alias für einen Dollar mit Sternchen dran, weil es basiert halt alles auf dem Versprechen, dass die wirklich für jeden Tether, den sie rausgeben, irgendwo einen Dollar haben.
Mhm. Aber jetzt spekulieren sie natürlich mit diesem Geld.
Nee, so geht's noch nicht mal los. Und die haben jetzt halt das Problem, auch die müssen ja irgendwie aus diesem Dollar Tether machen und haben darum immer mit irgendwelchen Banken, zum Beispiel mit Wells Fargo und sowas, haben die halt Geschäfte gemacht. Und irgendwann haben halt die großen Banken immer mehr gesagt so, das wird uns zu heiß. Dass halt irgendwo wieder ein Skandal war und dass die dann halt mit Tether nichts mehr zu tun haben wollen und haben denen dann das Konto zugemacht. Sodass es halt für Tether immer schwerer geworden ist, irgendjemand noch zu finden, mit denen, der quasi, wo sie Dollar in Tether umwandelt. Und die hatten dann irgendwann mal, die haben mal eine Bank gekauft in Puerto Rico. Weil Puerto Rico ist halt nah genug an den USA dran, dass du mit denen Geschäfte machen kannst, aber ist halt nicht ganz so hart. Und dann haben die kurzerhand eine Bank gekauft. Halt, so einfach haben sie gemacht. Was darum aufgefallen ist, dass der Geldfluss nach Puerto Rico über Nacht sich plötzlich verdreifacht hatte oder irgendwie sowas. Also wirklich so einfach eine Wirtschaft und ausgenutzt. Und das ging dann auch schief. Die Bank ist dann pleite gegangen und so. Und inzwischen sind die dann halt bei echten Geldwäschern gelandet. Also das sind halt, die machen mit einer Firma Geschäfte gemacht, die halt wirklich Drogengeldwäsche macht und die halt Konten schnell eröffnet und auf der Webseite stehen regelrecht, also wenn du Tether kaufst, dann steht so richtig beim Überweisungsbeleg, trage das und das hier ein, damit das dann halt irgendwie, damit es unauffällig ist, also das steht nicht da, dass es damit unauffällig ist, aber es ist halt so, damit die nicht hier, ich fülle mein Tether-Konto auf, weil irgendjemand bei der Bank könnte halt drauf gucken, what? Sondern halt so, die Sachen werden halbwegs harmlos formuliert. Und offensichtlich glaubten die von Tether, dass die davon leben, diese Geldwäscher, dass die das Geld einfach durchleiten und dann irgendwie ein paar Prozent der Zinsen kriegen, wie auch immer das funktionieren soll, wollten sie wahrscheinlich auch gar nicht so genau wissen, was da eigentlich abläuft. In der Praxis funktioniert das aber so, dass sie sich einfach 10% davon einstecken. Was die halt bei Tether nie mitbekommen haben, weil die immer nur gesagt haben, so, ja, hier sind $100 gekommen. Mhm, ja, und dann haben die halt 100 Tether rausgegeben. So.
Das heißt, sie hatten dann nur 90 auf dem Konto.
Sie hatten eigentlich nur 90 auf dem Konto, was vielleicht auch noch gar nicht so schlimm gewesen wäre. Aber jetzt hat die US-Staatsanwaltschaft halt gegen dieses Geldwäscheunternehmen angefangen zu ermitteln, weil die halt nicht so sehr mögen, wenn Leute Geldwäsche machen. und haben den mal eben einige Konten eingefroren.
Unter anderem die Tether-Konten.
Ja, ist halt im Endeffekt wurscht, diese Firma ist halt nicht mehr liquide genug. Wenn die Leute anfangen, ihre Tether auszuzahlen, dann drohten sie, also dann war das plötzlich problematisch. Was natürlich noch problematischer ist, die Leute konnten plötzlich kein Tether mehr kaufen und ihre Dollar dafür hin und her geben. Und darum haben die bei Tether angefangen, also wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo eigentlich, also die sind auch immer auf ihrer Webseite. Am Anfang haben sie so, ja, für jeden Tether haben wir einen Dollar rumliegen. Und dann so, ja, also für jeden Tether haben wir einen Dollar irgendwo. Und wir haben, und irgendwann, also so auf ihrer, so immer schwammiger geworden, halt die ganze Aussage.
Für jeden Tether gibt es irgendwo auf der Welt einen Dollar.
Vielleicht.
Genau. Wahrscheinlich.
Fingers crossed.
Genau.
Und dementsprechend ist so ein Tether schon lange kein Dollar mehr wert.
Okay.
Also der wird halt, ich weiß nicht, so bei 70 bis 90 Cent gehandelt oder so wahrscheinlich, wie optimistisch du bist, dass die das Geld jemals nochmal auftreiben könnten. Aber mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass selbst wenn du jetzt irgendwie dir für Bitcoin, für Dollar Tether kaufst, um damit Bitcoin zu kaufen, und nehmen wir mal an, Bitcoin verzehnfachst dich und du möchtest irgendwann mal dein Geld wieder haben und möchtest deine Dollar dafür wiedersehen, ist die wahrscheinlich sehr, sehr hoch, wenn das viele Leute machen, dass Tether einfach die Hufe hebt und einfach weg vom Fenster ist. Und jetzt gibt es aber
dann sind auch die ganzen Bitcoins nicht mehr wert, oder was?
Na, das ist so ein bisschen so die Befürchtung, dass das dann halt zumindest zu ganz massiven Run führt. Und dann sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo halt Karrieren hängen davon ab, dass Bitcoin weiterhin funktioniert und die fangen darum an, Tether zu stützen.
Mhm. Schützkäufe jetzt, oder?
Also es gibt wohl wirklich, dass Tether aus irgendwelchen merkwürdigen Quellen, dass die einfach mal hier ein paar Millionen rübergeschoben kriegen.
Klar, die Bitcoin-Millionäre haben ja genug Geld.
Ja, und wenn du halt irgendwo eine Million investieren musst, um deine 100 Millionen, damit deine 100 Millionen sich nicht im Wert halbieren, dann ist das ein sehr, sehr lohnenswert, also dann ist das ein potenziell sehr, sehr lohnenswertes Geschäft. Falls wir Bitcoin-Inhaber hätten, unseren Hörer, die man jetzt wahrscheinlich auch alle sagen, dass ich hier alles ganz furchtbar falsch erzählt habe und dass da irgendjemand aufgesessen sei, der ja sowieso nur Bitcoin
ich verwechsel das, glaube ich, leider. Aber Tether, war das nicht diese eine Firma, die auch in der Schweiz gegründet worden ist, wo es da so diesen...
Nee, ich glaube, das waren die nicht. Das waren irgendjemand anders, ich weiß nicht mehr, wie die hießen.
Okay.
Ja, und so, ich habe mich da jetzt mal wieder... von meinem Telefon meine Twitter-App gelöscht und habe jetzt seit einigen Tagen seit ein paar Wochen und die Facebook-App auch und bin darum so quasi Social-Media-los auf dem Telefon, was dazu führt, dass ich nicht mehr reflektiv auf mein Telefon starre bei irgendwelchen Gelegenheiten. Aber irgend so eine Ablenkung braucht man ja und darum mache ich mich irgendwie mal lustig, wie gerade wieder die Bitcoin-Blase große Hoffnung schöpft, dass es vielleicht jetzt doch nicht ganz so schlecht dasteht. Das finde ich gerade ganz, ganz unterhaltsam. Okay. Und Spaß, das Ganze zu sehen, wie es da.
Siehst du, dann kriegst du jetzt halt gar nicht mehr unseren Onkel Olaf mit, sondern
Onkel Olaf?
Onkel Olaf Scholz. Nee. Ja, das ist halt so was ich dann halt immer so über Twitter und so. Das kommt mich, kriege ich dann mal.
Also Twitter lese ich noch so ein bisschen über meinen RSS, aber habe ich das sehr konsequent gemacht, dass ich halt keine Twitter, also ich habe auf dem Rechner hatte ich noch eine Twitter-App, jetzt habe ich immer noch eine Twitter-App auf dem Rechner. Habe ich aber meistens tatsächlich zu. Und ich habe halt eine Handvoll Leute, dich und sowas, und habe ich halt über einen RSS-Reader abonniert und lese es da. Und das habe ich so eine lange Zeit lang habe ich das so gemacht und es hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Dann ist so Twitter langsam wieder so reingecreept in mein Leben und plötzlich war es wieder auf dem Telefon drauf.
Wie kennst du das über RSS? Ich dachte, RSS haben die dicht gemacht.
Feedbin hat dafür eine Schnittstelle. Feedbin ist sowas wie früher Google Reader war. Und die haben halt, da kannst du dann Listen anlegen und dann kannst du deinen Account damit verbinden und da habe ich halt so eine Handvoll Accounts, die, oder ein paar Listen, die dann eben in den entsprechenden Accounts drin sind, so für Tech News und so, also weil ich auch so diese ganze Swift-Szene und iOS-Development-Szene und sowas, da sind ein paar interessante Leute und so und den folge ich dann darüber. Und ja, und dann war Twitter halt wieder so ein bisschen in mein Leben reingecreept und dann habe ich es jetzt vor relativ kurzer Zeit wieder verbannt sozusagen von meinem Device. Und es hat so ein bisschen, ja, es vielleicht tatsächlich ein bisschen was von Rauchen. Hin und wieder weiß man einfach nicht, was man machen soll und hat halt, wo man früher dann halt Twitter aufgemacht hat, sitzt man jetzt plötzlich da und fängt dann an, guck ich doch mal, was die Bitcoin-Idioten so alle treiben.
Ach,
ich,
ja.
Ich sag jetzt nicht, dass ich was Besseres anstelle mit meinem Leben in der Zeit, aber
ich denke, da gibt es auf jeden Fall bessere Alternativen und manchmal ist Twitter auch noch ganz lustig.
Ja, Twitter ist manchmal schon, ach, ich weiß nicht, ich finde so dieses ich weiß nicht, die Welt wird, also vielleicht ist, also ist für meine geistige Gesundheit einfach nicht es ist jetzt sehr zuträglich, wenn ich von vielen schlimmen Dingen, die auf der Welt erfahre, passieren, nichts erfahre. Und
ja, es ist nervt. Es ist auch echt ein bisschen viel alles gerade.
Und gerade über Twitter kriegt man sehr, sehr schnell irgendwelche schlimmen Dinge mit. Die
und ist man auch gleich so reingezogen in so ein Ereignis dann auch, ne? Das ist halt auch echt immer so krass. Also.
Ja, genau, das ist, ich meine.
Weil dann halt sozusagen die ganzen Gehirne schalten dann halt auf, boah, Ereignis. Und werden so gleichgeschaltet und alle so, oh, und man und ist dann natürlich auch so,
genau.
Man wird dann mit so reingezogen. So
und du kriegst auch nur du kriegst ja das Destillat des Destillats. Also das, was ich, der Retweet, der bei dir ankommt, ist ja quasi also alles, das sind ja Meme, das ist ja das eine Meme, was es überlebt hat. Das ist ja wie der Samen, der bei der Eizelle angekommen ist, so nach dem Motto. Die anderen harmloseren Tweets, die nicht ganz so direkt ins Impulszentrum gehen, die sind ja schon alle vorher abgestorben. Und das ist, ja, und ich weiß nicht, die Welt wird nicht merklich schlechter dadurch, wenn ich in dieser Outrage-Maschine nicht auftauche.
Sie wird, ja, sie verkraftet das.
Sie verkraftet, vielleicht wird sie ja sogar besser dadurch so ein bisschen.
Nein.
Naja, nicht.
Du fehlst natürlich.
Komm, als ich auf Twitter gefehlt hätte. Wann ist das letzte Mal, was ich irgendwie was Geistreiches auf Twitter von mir gegeben hätte?
Ach, das machen wir doch alle schon lange nicht mehr.
Aber ich finde das so angenehm. Ich finde jetzt auch so, wenn ich hier Ulf Pochert und so, wie er sich so demonstrativ von Twitter verabschiedet und so, dann so einfach.
Hast du diesen Fonsi-Shitstorm jetzt mitgekriegt?
Ja, ich wollte es eigentlich jetzt, hatte überlegt, ob ich es noch sage, weil so da hat ja jetzt jemand genau in diesem Shitstorm alte Zitate von Fonsi ausgebuddelt, als er noch so, dieses Springerblatt, das will.
So. Ja, das ist geil, ne?
Und so, und diese ganzen Nummern und wie er diesen kompletten Durchmarsch ja geschafft hat und wirklich ja in teilweise sehr ekelerregende Sphären sich.
Der ist halt auch einfach nur ein Opportunist, ne? Also der würde auch guten Republikaner abgeben.
Ne? Total. Und das ist, ich glaube, das hat auch eine Menge damit zu tun, mit dieser Aufmerksamkeitsgeilheit. So dieses, dass viele Leute halt dahin gehen, wo die Speichel lecker sind. Und das ist ganz angenehm, davon frei zu sein. Hm. Darauf nicht angewiesen zu sein. Und ja,
schon, ja,
mal gucken. Wird wahrscheinlich nicht für immer gut gehen, aber erstmal bin ich da.
Bist du geheilt?
Nee, geheilt ist jetzt ja Schwachsinn, aber so.
Ja, klar.
Ich fühle mich jedenfalls nicht schlechter, sagen wir es so.
Das ist doch gut. ich würde sagen, aber dabei belassen wir es jetzt,
ja,
weil ich bin echt müde jetzt und genau. Dann bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bald.
Genau, es sind wieder nicht ein Monat dazwischen, sondern.
Wir hätten, ich habe ja auch gedacht, wir hätten ja auch mal wieder so einen Remote-Podcast machen können, eigentlich.
Hätte aber, ich aber irgendwie so ein Equipment mitnehmen müssen, oder? Ja,
hast du doch alles bei dir im Büro liegen, oder?
Und so ja, aber ich hatte es ja nicht in. Da hätte ich das halt mit nach Dings, nach Lissabon mitnehmen müssen.
Oh mein Gott, so ein Headset mit dem Koffer. Na egal, hat ja nicht geklappt. Ich dachte, so auf die guten alten Zeiten hättest du dann quasi mal an der Fake Golden Gate Bridge sitzen können und dann hätten wir nochmal einen schönen Podcast so über die
Theoretisch über die Kontinente. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, aber das war mir dann irgendwie zu stressig.
Na gut.
Ich muss
Jetzt fährst du erstmal nicht weg, darum dann hoffentlich in 2 Wochen wieder und war schön für euch zu sprechen.
Euch mal wieder voll zu labern.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.